Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Jetzt zu Rings of Power.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge zu Die Ringe der Macht, der Amazon-Serie, zu Folge 7. Wir haben gerade die Folge gesehen und wollen jetzt natürlich euch auch daran teilhaben lassen. Aber das machen wir wie immer zuallererst mit einer kleinen Verköstigung. Bei mir sind der liebe Tim und der liebe Steffen. Tim, wir haben ja einen Pfeifentabak heute uns ausgesucht zu der Folge. Welchen Pfeifentabak haben wir denn hier?
Wir haben von John Atbury den Black Rock Tabak, den wir auch schon mal in einer unserer anderen Folgen gefunden habt. Hier gilt wie immer, wenn ihr wisst, welche Folge es war, ihr bekommt eine Dose Diebitz von mir, wenn ihr mir eine Mail schreibt an langrumblatt@web.de. Und dieser Tabak ist jetzt hier in unserer Pfeife drin. Ich weiß nicht, wie ihr ihn findet. Ich bin nach wie vor ein großer Fan. Er ist komischerweise nicht so süß, wie man denken würde, wenn man ihn riecht. Aber er hat irgendwie eine coole Note, finde ich. Ich weiß gar nicht, was das für ein Geschmack, den ihr da drin verorten würdet.
Ja, Steffen, was sagst du denn dazu? Was denkst du denn, was das für ein Geschmack ist?
Also ich muss sagen, er hat einen sehr bodenständigen Geschmack. Ich hatte gerade eben schon bei dem ersten Anrauchen so ein gewisses Brotfeeling. Also der ist wirklich herb für unsere Verhältnisse und liegt auch etwas schwerer auf der Zunge, was ich eigentlich sehr feiere. Aber ich glaube, du weißt genau, welches Geschmacksprofil wir haben jetzt.
Ja, tatsächlich bist du gar nicht so schlecht mit Brot. Also es ist ein Island Whisky. Wird ja mehr oder weniger aus den aus ähnlichen Materialien hergestellt. Dann haben wir hier noch Honig, Karamell und Mirabelle. Von John Aylesbury wieder mal. Tatsächlich würde ich sagen, jetzt einer der besten Tabake, die ich jetzt in letzter Zeit mal geraucht habe und auch einfach super angenehm. Warum haben wir den denn ausgesucht, Tim? Also vielleicht eine kleine Anspielung, ein kleiner Teaser auf die Folge.
Naja, es wird schwarz, es wird black, es wird ein bisschen darker alles. Sorry für das Englisch. Und Black Rock, weil es geht ja auch ein bisschen um Steine, ne? Und da dachten wir uns, komm, wir als Meister der Genussmittelzuordnung zu Themen benutzen jetzt mal hier diese ganz kleine Brücke und gehen über die drüber und machen aus den schwarzen Steinen dann jetzt einen Folgentitel sozusagen.
Genau, und damit übergeben wir auch schon in die Folge, würde ich vorschlagen, und wünschen euch viel Spaß. Bis gleich.
Ja, danke für diese Verrauchung, euch dreien. Und ich würde sagen, wir gehen nahtlos über ins Bier. Und bevor wir zur Gästevorstellung kommen, machen wir heute ausnahmsweise das Bier davor, weil wir sind unzivilisiert. Tim, willst du uns mal ganz kurz erklären, was du da mitgebracht hast?
Ja, also das hat ja der Steff mit ausgedrückt, aber wir haben heute als sozusagen Bier jetzt für diese Folge das Bergmann Kellerpilz. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwelche blöden Kelleranspielungen so von wegen, das ist jetzt der Tiefpunkt und Rudi Völler und so weiter mache. Aber ich lasse es jetzt einfach. Wir haben hier tatsächlich, wie ich finde, ein ziemlich leckeres Pilz, das einfach nur nach Pilz schmeckt. Und das ist irgendwie schon erfrischend gut, so nach dem ganzen IPA, was wir jetzt die letzten Folgen immer getrunken haben.
Wie schmeckt dir das Bier?
Ich finde es sehr lecker, muss ich sagen. Also es ist nicht ganz so herb. Finde ich gar nicht mal so typisch Pilz, weil es eben so wenig herb ist, aber süffig gut.
Hervorragend. Von süffig gut bis im Keller haben wir dann schon alle Kommentare dabei gehabt. Und Kommentare wird es heute vermutlich auch wieder einige geben. Den Tim habt ihr gehört, mich habt ihr gehört, ihr habt die Katie gehört, die kennt ihr noch gar nicht. Das werden wir jetzt aber gleich ändern, denn wir haben ganz wunderbare Gäste eingeladen, die erstaunlicher und netterweise auch alle gekommen sind. Und ich bin mir sehr sicher, wir kriegen hier eine tolle Folge zusammen hin. Und ich würde euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen. Und Katie, wo ich dich schon genannt hatte, vielleicht magst du mal ganz kurz anfangen. Wer bist du? Wo kommst du her? Wieso bist du jetzt bei uns? Also was?
Ja, das ist wahrscheinlich sogar das Spannendste, weil mich kennt wahrscheinlich so gut wie gar keiner. Ich bin die Katie. Ich bin auf Discord unterwegs und auch in der Deutschen Tolkien-Gesellschaft seit 1-2 Jahren. Seit April jetzt auch ein bisschen aktiver. Also ich war auch auf dem Infowochenende, so Gedankenaustauschwochenende von der DTG. Ja, sonst, ich bin mal ausnahmsweise keine Podcasterin, bis jetzt zumindest. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
Von daher, also streng genommen bist du ja jetzt hier mit unter die Podcasterin gegangen.
Ja, bin auch ein bisschen nervös. Aber gut, irgendwann ist aller Tage Anfang oder so. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega dabei zu sein. Ach so, wo ich euch kennengelernt habe, ja klar, über einen Podcast. Also ich höre einige Tolkien-Podcasts, höre generell viel Podcasts. Ja, da habe ich euch gehört und habe dann relativ viel auf Spotify kommentiert. In letzter Zeit nicht mehr ganz so viel, aber ja, dann haben wir uns auf den letzten Tolkien-Tagen ja auch getroffen, zumindest euch zwei, Timon und Tim. Genau. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, sag mal Bescheid, wenn was ist. Ich komme gerne mal vorbei. Ich probiere es.
Sehr zu unserer Freude. Einfach in der Reihenfolge weiter.
Okay, ja. Ja, ich bin der Lukas. Online kennt man mich wahrscheinlich eher unter Tolkien erklärt. Und ja, ich mache so Video-Essays hauptsächlich. Auch wenn der letzte schon 2 Jahre her ist. Man ist ja, der Schweinehund sitzt einem immer im Rücken, ja. Aber ja, bin jetzt auch in dem DTG-Kram bisschen im Hintergrund immer da. Und ja, ich glaube mit euch, der Kontakt ist hauptsächlich über Instagram eigentlich. Selten aber doch. Aber ja, freut mich hier zu sein und hoffentlich eine gute Zeit zu haben.
Ja, ich bin der Torben. Man kennt mich vom Podcast Herr der Ringe pro Minute. Der ist dieses Jahr im März tatsächlich 3 Jahre alt geworden. Und ja, wir sind mittlerweile, also wir erklären dort tatsächlich den Herrn der Ringe, die Filme, Minute für Minute mit Bezug auf die Bücher und das Making-of und ähnliche Dinge. Und ja, wir sind jetzt bei Folge 300 angekommen. Und ja, das ist schon für uns auf jeden Fall eine Leistung. Ansonsten kennt man mich auch von Instagram. Da bin ich als Eisenkessel-RPG bekannt. Und setze dort Bilder meiner Rollenspielsammlung, Figuren, Merchandise und was ich so habe online. Und natürlich auch vom Herr der Ringe pro Minute Podcast. Ja, und wir haben ja schon ein paar Mal hier mit Herr der Ringe zusammen etwas gemacht.
So ist es. Und ich glaube tatsächlich, den Manuel von eurem Podcast hören wir dann nächste Woche auch noch bei uns.
Das ist richtig.
Ha, Hausaufgaben zumindest teilweise gemacht hier. Ja, mega, dass ihr da seid. Wir freuen uns riesig. Bisher haben wir schon einiges an Gästen gehabt in der Serie und ja, wir freuen uns immer wieder auch über dann insbesondere neue Gesichter und neue Leute. Also Torben, über dich freuen wir uns auch. Keine Frage.
Ah, danke, danke, danke. Ja. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Und ja, Tim, auch schön, dass du da bist.
Ich bin auch ganz neu hier. Das ist einfach.
Und ich würde sagen, wir steigen dann einfach mal in die Serie ein.
Die heutige Episode zur Folge
Ewig dem Tode verfallen.
Dir gefällt, was du hörst? Unsere weiteren Folgen findest du auf unserer Website hördieringe.de oder alternativ auch bei jedem Podcatcher deines Vertrauens, beispielsweise auch bei Spotify. Außerdem findest du uns auf YouTube. Wenn du uns unterstützen willst, freuen wir uns immer über einen Follow oder Like auf allen möglichen Kanälen, Spotify, Instagram, YouTube und viel mehr. Am meisten unterstützt uns natürlich, wenn du ein Steady-Abonnement abschließt. Das findest du auf unserer Website hördieringe.de. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
Hör die Ringe der Macht. Heute mit
Heidi,
Lukas,
Torben, SpongeBob. Beziehungsweise in die Folge. Es ist ja jetzt schon Folge 7, also die vorletzte Folge. Und ja, so viele Handlungsstränge sind diesmal gar nicht mehr übrig geblieben. So, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, sind es am Ende einfach nur 2 gewesen. Und dementsprechend glaube ich auch das erste Mal, dass in der gesamten Serie so wenig Handlungsstränge in eine Folge vorkamen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gibt es irgendwelche Präferenzen, womit ihr anfangen wollt? Eher Khazad Dûm oder eher Eregion?
Ja, aber ich habe auch trotzdem noch mal eine Frage. Und zwar ist euch aufgefallen, dass weder Intro noch Schriftzug aufgetaucht sind in dieser Folge.
Genau, das fand ich bemerkenswert. Vielleicht sind sie sich draufgekommen, dass einfach jeder dieses Intro durchskippt, weil es einfach kein interessantes Intro ist. Das war
eins zweimal das Intro?
Jedes Mal.
Ich, okay, also ich fand die letzten Folgen das tatsächlich das Beste an der ganzen Folge.
Das ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo ihr es sagt, ja, es ist, also ich bin auch ein Intro-Skipper, daher ist mir wahrscheinlich deswegen nicht aufgefallen, aber jetzt, wo ihr es sagt, ja.
Ich habe mich nämlich gewundert, normalerweise drückst du ja zweimal den Button, einmal Zusammenfassung überspringen und Intro überspringen. Meine Handmotorik war ganz verwirrt, weil einmal klicken und ich war durch.
Ja.
Und auch wo bei anderen Serien gegebenenfalls irgendwas auftaucht Richtung, ja, nächste Folge, das gibt's ja hier noch nicht. Hm. Naja, irgendeine Präferenz, womit wir anfangen, Eregion, Khazad Dûm.
Ich glaube, es macht länger.
Ja.
Also Eregion.
Brimbi.
Ja.
Ja. Ja, endlich mal eine gute Schmiedeszene.
Ja, wollen wir da direkt einsteigen, wo du schon Brimbi sagst.
Endlich sieht die Schmiede auch mal nach Schmiede aus.
Ja.
Ja. Dreckig, rauchig, grusig.
Das Einzige, was ich an der Szene aussetzen kann, ist, dass du einen Rohling gießt, der sofort in zwei Rohlinge ist. Das funktioniert beim Gießen nicht, aber es sieht top aus. Es macht Spaß zuzusehen. Auch wenn es natürlich alles in Brimbi seiner Fantasiewelt gerade passiert. Außer das Schmieden selbst.
Ich finde, das funktioniert aber auch deutlich besser als die letzten Folgen. Mir ist nicht ganz klar, warum. Vielleicht kriegen wir das jetzt gleich noch zusammen rausgearbeitet, aber mir ist jetzt zumindest auch etwas klarer, warum sie einige Dinge so gemacht haben, wie sie gemacht haben. Also diese ganze Celebrimbor-Anatar-Geschichte finde ich, ja, zahlt sich jetzt ein bisschen besser aus. Sie haben, glaube ich, also ihnen war wichtig, wie man jetzt sehen kann, dass Anatar während der Belagerung der Festung ist, um das so ausspielen zu können, wie wir es jetzt ausspielen. Und das funktioniert, ehrlich gesagt, finde ich schon ganz gut. Also klar, ein paar Logikfragen aus den letzten Folgen, die sind nicht weg, aber wir haben eben ja schon gesagt in der Vorbesprechung, wir rechnen keine Folgefehler an. Und wenn man das jetzt weglässt, finde ich, die Dynamik zwischen Anatar und hier Celebrimbor, dem alten Silberschmied, das funktioniert zumindest diese Folge so. Ne? Muss man, finde ich, kann man sagen. Mir stellt sich immer noch die Frage, warum der größte Elbenschmied aller Zeiten der Meinung ist, wenn er auf so eine massiv Eisenkette mit Hammer drauf hat, dass die dann kaputt geht. Aber ansonsten finde ich funktioniert das sehr gut. Peter.
Bestimmt. Was ich persönlich sehr schön fand, ist, wir haben endlich mal zumindest einen Hauch dessen gesehen, was Ringschmieden eigentlich ist. Weil die Elbenringe sind ja in der letzten Staffel so mehr oder weniger aus dem Nichts gespawnt. Die Zwergenringe waren auch auf einmal sehr zügig da. Da hat man halt gesehen, wie sie gegossen wurden. Aber diesmal haben wir ja wirklich gesehen, okay, wie arbeitet der an den Ringen und dass er sie dann auch vor sich aufgestellt hatte und noch Feinschliff betrieben hat, etc. Das hätte ich mir bei den anderen Ringen eigentlich auch gewünscht. Insbesondere bei den Elbenringen, mal unabhängig davon, in welcher Reihenfolge die jetzt geschmiedet wurden.
Aber hatten wir dann nicht eine Szene sogar in der 8. Folge? Das wurde ja eigentlich ziemlich lang gemacht mit dem Gießen und dann Schleifen weiß ich jetzt nicht direkt, aber mit dem Biegen, mit dem Steine einsetzen, das war auf jeden Fall dabei.
Dann habe ich es etwas kürzer vielleicht in Erinnerung.
Bei den Elbenringen war es in einer Szene. Es war eine Szene von Anfang bis Ende. Hier wird jetzt ein Elbenring gegossen und jetzt bei den Menschenringen sehen wir ja über die Folge verteilt, wie sich das.
Ja. Dann wird es vielleicht auch der Eindruck sein, den ich dazu hatte.
Wobei mir das bei dem Schmieden von dem Menschenring jetzt auch nicht unbedingt immer klar war. Ich hatte am Anfang erst das Gefühl, es ist immer derselbe Ring, den er da in der Hand hat. Weil er ja auch die ganze Zeit sagt, ja, er wird nicht fair. Also er braucht noch Zeit. Mir ist es erst so über die Folge hinweg dann so klar geworden, okay, es scheint ja jetzt doch irgendwie immer wieder ein anderer Ring zu sein, den er da in der Mache hat. Weiß nicht, ob ich da die Einzige war.
Nee, das hat man ja schon davor gesehen gehabt, weil er ja diesen riesigen Haufen an Ringschrott da liegen hat.
Das habe ich aber das eher als immer wieder. Missglückte Versuche sozusagen.
Ja, das waren missglückte Versuche, aber genau. Man hat halt gesehen, es ist nicht die ganze Zeit über nur ein einziges Werkstück, das er da bearbeitet. Das fand ich auch recht gut dargestellt, muss ich sagen.
Also mal unabhängig davon, dass sich am Ende so ein bisschen, ich weiß nicht, nennen wir es mal Kalkulationsfehler oder so, auftut, aber ich finde es halt interessant, wie Anata so ein bisschen dieses Ringeschmied, der will die ja unbedingt und dringend und so weiter, und das wird für mich so ein bisschen außer Acht gelassen, dass aus Celebrimbors Sicht oder gerade aus Elbensicht ja einfach Zeit besteht. Also spätestens nachdem die drei Elbenringe und die sieben Zwergenringe geschmiedet wurden, gerade weil man diesen Mithril-Deal quasi brauchte, ist es ja jetzt so, er hat Adars Truppen nach Eregion, also Anata hat Adars Truppen nach Eregion gelockt, hat irgendwie einkalkuliert, dass diese Stadt dann da angegriffen wird oder dieses Elbenreich. Und auf der einen Seite lockt der Celebrimbor damit, dass er sich jetzt quasi zusammenreißen soll, größter der Elbenschmiede, macht das jetzt, und die anderen Schmiede oder Elbenschmiede sind ja auch scheinbar gar nicht mehr beteiligt an den neuen, sondern ist er ja allein in diesem Turm, was Anata ja auch so wollte. Aber dieses Zeitproblem, was sich da auftut, mit der Belagerung und dass die Ringe fertig werden sollen und so weiter, hat sich, also mal abgesehen davon, dass das jetzt in der Serie ausgeht, aber hat sich Anata damit nicht eigentlich selber so ein bisschen ein Ei gelegt? Weil Celebrimbor ja jetzt doch auch in dieser Folge so ein bisschen dahin kommt, sich zu wundern, warum eigentlich so schnell und was passiert da um mich rum, und eigentlich scheint die Zeit ja nicht zu verrinnen.
Ja, ich glaube auch, dass er in dieser Gedankenwelt da, in der er gearbeitet hat, ein wenig in so einer Art Zeitgefängnis gesessen ist und deswegen egal gewesen wäre, wie lange er braucht, weil im Grunde genommen vergeht die Zeit für ihn halt viel, 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 viel langsamer. Also so kam es mir zumindest vor, als hätten sie das damit darstellen wollen. Ganz geschafft haben sie es meiner Meinung nach noch nicht, aber das kam mir eben leicht im Hintergrund so vor.
Ich habe auch die Frage, eine Antwort und eine Gegenfrage eigentlich. Ich glaube, das Ganze passiert ja, weil, also das sind einfach dramaturgische Gründe, wir wollen jetzt einen Konflikt aufbauen, das geht um Pacing, um Spannungsbogen, der jetzt hier aufgebaut werden soll. Trotzdem bleibt für mich als Frage über die eigentlich bei der ganzen Staffel steht, die ich bis jetzt noch nicht wirklich verstanden habe, warum will Sauron eigentlich Eregion angreifen? Es gibt eigentlich, zumindest in meinen Augen, aktuell noch gar nicht wirklich einen Grund für ihn, es zu zerstören. Und sein Zeitproblem, was er dann am Ende ja auf Celebrimbor da jetzt überträgt, hat er sich ja irgendwie selber geschaufelt, und da weiß ich wirklich noch nicht genau, wieso. Also, das ist anders als in der Vorlage, da ist es so, er schmiedet ja den einen Ring, und dann die Elben erkennen irgendwie, dass sie getäuscht sind, und dann sagt er ja, dann hole ich mir die Ringe jetzt wieder. Das macht ja irgendwie Sinn. Aber jetzt gerade weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum Sauron ein Interesse daran haben sollte, Eregion zu zerstören. Im Moment liefert es ihm einfach nur Ringe, und das ist ja eigentlich genau das, was er haben will.
Ich glaube, er will die Armee, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber die Armee bringt ihm ja gerade nur, dass er damit Eregion zerstören kann.
Naja, aber wir sehen ja in der Folge, dass er eine gewisse Gedankensteuerung hat. Vielleicht funktioniert das ja nur, wenn der Feind oder das Opfer nahe ist, in der Serienlogik. Das ist auch was zu diskutieren wird dann später noch. Aber ja, ich meine, wir haben ja noch eine Folge, die das eventuell erklären könnte.
Ja, und ich dachte mir bei dieser Frage Folgendes. Und zwar wäre es nicht möglich, dass er einfach verhindern will, dass noch weitere Ringe geschmiedet werden. Und deswegen
interessanter Gedanke.
Die Stadt und die Schmiede einfach zerstören will. Gleich nachdem die Ringe fertig sind, versteht sich.
Ja, wobei dann ist sein Timing natürlich saugut. Ne? Also jetzt wird jetzt wirklich so Just-in-Time-Produktion. Wenn man das so ausgespielt, also ausgeplant hat und das geht auf, dann kann man sich natürlich mal auf die Schultern klopfen.
Wobei er musste ja Celebrimbor erstmal überzeugen, dass er überhaupt die neuen schmiedet.
Nein, musste er nicht, weil ihm war ja schon von vornherein klar, dass er das tun wird. Ich meine, er wird ja wirklich als Waschlappen dargestellt.
Und naja, da hat man eine halbe Folge eigentlich Zweifel drüber.
Ja, und jetzt diese Folge finde ich Celebrimbors Darstellung ehrlich gesagt deutlich nachvollziehbarer und weniger Richtung
Waschlappen. Genau. Ja, das finde ich auch. Aber davor war die ganze Zeit eben.
Ja, er hat davor, finde ich, aber auch sehr wenig eigene Screentime bekommen für dafür, dass ja diese Celebrimbor-Anata-Geschichte eigentlich das Herzstück dieser Staffel werden sollte. Sehen wir die zusammen oft, ja, aber wirklich, die Charakterentwicklung findet jetzt gerade statt, ja. Aber die, finde ich, diese Folge haben sie es eigentlich ganz gut getroffen, ehrlich gesagt. Ich kann schon verstehen, warum er so denkt, wie er denkt. Die haben es auch ganz gut ausgespielt, dass die Elben ihm am Ende nicht mehr glauben. Das ist ja Teil seiner Entwicklung jetzt gerade. Ja, also Diesen Teleburger kann ich
deutlich besser nachvollziehen.
Ja, das hat sich auch gebaut, das stimmt schon. Ja.
Ich würde behaupten, jetzt nach 7 Folgen der zweiten Staffel funktioniert das im Serienkontext für mich. Am Anfang habe ich mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass zu dem Zeitpunkt Heilbrand noch relativ leichtes Spiel mit Celebrimbor hat, die wunderschöne Szene mit diesem Regenschirm da, wo er dann da hinkommt und Celebrimbor, ja, was machst du noch hier, geh weg, und Anata, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch Heilbrand, sagt halt, ja, hier hast du mal was von deinem Ring gehört, und er so, nee, eigentlich nicht so wirklich, und ja, ne, kennst du ja, du machst die Arbeit, die anderen heim sein, dann hörst du nichts mehr davon. Das fand ich halt flach gemacht. Aber danach baut sich das schon etwas auf, und dadurch, dass man ja auch verdeutlicht, welche Macht Sauron bzw. Anata hat, auch was Illusionen etc. angeht, wie gesagt, im Serienkontext, ist das etwas, wo ich sage, okay, ich kann das verstehen, diese, auf der einen Seite dieses brennende Künstlerherz, ne, so, ich bin großer Elbenschmied und die Ringe und eigentlich eine tolle Sache, und das mit den Elbenringen hat super funktioniert, und jetzt kommt einer und ermutigt mich, das ist vielleicht so ein kleines bisschen Blindheit, und dann darüber hinaus gerade so dieses Hin und Her, die Zwergenringe haben nicht so gut funktioniert und jetzt muss hier irgendwie ein Gleichgewicht und wieder gut machen, und halt das Ganze auch noch so stark unterstützt von Anatar, finde ich schon die Entwicklung, die es genommen hat, gut. Und ich finde auch, wie sie es jetzt auflösen, dass Celebrimbor merkt, so, warum soll das jetzt eigentlich langsam fertig werden? Ich soll das doch gut machen und alles. Und dann fallen ihm immer mehr Sachen auf, die nicht mehr ganz stimmig sind. Und dann besinnt er sich auf das, was er vermutlich einfach mal war oder was er davor war. Und für mich feiert der ein riesen Comeback.
Aber ich glaube auch, dass das durchaus daran liegt, dass Anatar/Sauron eben auch mit der Belagerung da schon auch eine gewisse Ablenkung hat und sich nicht mehr nur auf Celebrimbor fokussieren kann. Weil das hat er ja schon die letzte Folge, wie Tim ja auch schon gesagt hat, es war zusammen, und es war schon immer so der Fokus, Anatar fokussiert sich auf Celebrimbor und guckt, dass er den beeinflusst in die Richtung, in die er ihn haben will. Und jetzt in der Folge ist es jetzt mal so, okay, Anatar ist woanders mit den Stadtgeschäften beschäftigt, und jetzt kommen halt so die kleinen, ich sag mal, Flüchtigkeitsfehler, die dann doch einem Celebrimbor eben auffallen.
Und er kann ja auch deswegen dann entkommen am Ende, ne? Also das ist ja dann sozusagen die Spitze dieser Entwicklung.
Und die Szene ist so großartig mit der Maus und der Kerze.
Ja.
Richtig gefeiert.
Verstehe ich nicht, warum dort eine Maus drin sein musste. Ich meine, dieses ganze Ding, diese ganze Stadt ist geleckt. Da gibt's nichts. Da gibt's einen Hund maximal noch, den man kurz gesehen hat. Und das war's. Die Stadt ist so verdammt sauber. Und dort läuft eine Maus in der Schmiede rum. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Das war,
ist ja die Schmiede und nicht die Kantine. Also da.
Ja, trotzdem.
Das wurde aber in der letzten Folge schon etabliert mit der ganzen Unordnung, die in der Schmiede ist. Dass
ja,
da
auf aber das, auch eine Maus, das war durch einen Angriff.
Nee, das war schon vorher, dass das unordentlich war. Das war ja am Anfang der 6. oder 5. Folge war das, wo ja die ganzen Rohlinge am Boden liegen.
Ja, so, ja, aber woher da schon die Maus kam, in diesem wirklich geleckten Umfeld eigentlich, in dieser geleckten Stadt, das ist etwas, was man jetzt anders machen können.
Es war für mich halt
einfach unbegreiflich, warum dort eine Maus oder eine Ratte herumlaufen sollte.
Das sind Details.
Ja, klar, süß. Aber das ist mir halt aufgefallen. Ja. Süß ist auf jeden Fall. Ich habe sie auch gemocht, die Maus. Das war für mich in Folge 6 der beste Charakter.
Mr. Maus.
Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, warum die dort vorkommen musste, weil es passt einfach irgendwie meiner Einstellung nach nicht.
Es sind ja einige Sachen, die sie benutzen, um an einen bestimmten Punkt zu kommen. Die Kerze finde ich da ein sehr raffiniertes Mittel. Das zeigt auch eigentlich nochmal, dass Celebrimbor einfach ein sehr heller Kopf ist. Der merkt aber, Moment mal, ne? Da mache ich hier mal eine Markierung hin und guck, wohin das geht. Und dass er dann aber, und das ist vielleicht auch nochmal etwas, ich weiß nicht, ob das zur Unterstützung Celebrimbors Charakter dienen sollte oder ob das, Tim, du hast es, glaube ich, schon 100-mal gesagt, eins dieser Plot-Devices ist, die einfach dazu passen. Aber ich finde so in, ja, Eregion sieht aus wie geleckt, aber ich weiß nicht, eine Maus rennt jetzt auch nicht unbedingt über so einen betriebsamen Platz, aber in der Schmiede, wo seit Wochen nur noch eine Person drin ist oder so, vielleicht ist die ja halt doch irgendwie, und wenn Sauron hier halt diese Illusion der Maus wählt, dann ist es jetzt so. Also für mich funktioniert das, aber dass Celebrimbor sich dann hinsetzt und sagt, Moment mal, ne, die läuft hier nach einem bestimmten Muster ab, was sich dauernd wiederholt. Also wie wach der auf der einen Seite ist und wie kräftig uns daher auch suggeriert wird, dass die Illusion von Anatha bzw. Sauron ist, das finde ich tatsächlich ziemlich cool gemacht. Dass man da auch nochmal dieses Verhältnis darstellt von einem sehr mächtigen Maiar im Vergleich zu einem nicht ganz so blöden Elben. Und wir haben ja auch schon mit Galadriel Charakter gehabt, der sehr erfolgreich getäuscht wurde. Und ich glaube, auch wenn das für mich relativ lange eher etwas misslungen aussah, was inzwischen für mich aber durchaus funktioniert, dass sie wirklich einfach nochmal diese Treppe darstellen wollten, diesen Unterschied zwischen durchaus klugen Elben und dann halt so eine Badass wie Sauron.
Das wäre schon möglich, aber ich denke eher, dass die Maus nicht wirklich eine Illusion war. Ich denke eher, der war in so einer Endlosschleife gefangen, weil die Glut ist ja auch abgekühlt und war wieder da, glühend. Und wieder abgekühlt und wieder glühend da. Also ich denke einfach, dass es die Zeit einfach wiederholt hat, wie in so einer Kameraschleife.
Ach so, ja, ja.
Und deswegen ist die Maus halt so rumgelaufen. Das hat nicht Sauron gewählt, die Illusion, sondern Sauron hat einfach das, was gewesen ist, das die sozusagen bis mal 24 Stunden.
Ja, ja, das denke ich auch.
So. Einfach sich wiederholt.
Da ist das mit dem Spiegel aber dann interessant.
Ja.
Der Spiegel haben ja schon immer Macht gehabt und andere Dinge gehabt. Wir erinnern uns ja an Alice im Wunderland und ähnliche Dinge, ne? Also, ja. Das ist ja sehr oft schon als Stilmittel genommen worden, auch bei Horrorfilmen und ähnlichem. Und dass man, wenn man den Spiegel aufklappt, was ja eigentlich nicht zu seiner Illusion gehörte, weil der ja zugeklappt war, er wusste ja nicht, dass dort ein Spiegel ist, auf den er Einfluss nehmen müsste. Deswegen denke ich einfach, dass er sich darin dann gesehen hat und in dem Moment hat er gemerkt, hey, Moment, da ist ein Glitch. Den muss ich bereinigen. Ja. Plopp.
Er sieht im Spiegel halt die Realität zu dem Zeitpunkt. Ne?
Genau. Und nachdem Sauron das gemerkt hat, da ist ein Glitch drin, flopp, und schon hat er sich normal drin gesehen.
Ich würde gerne noch mal zu der Frage von Tim zurück, diese Motivfrage von Sauron, warum er jetzt quasi Eregion zerstört haben möchte. Ich glaube, Katie, du hattest gesagt, er möchte sich halt Adars Orks quasi untertan machen.
Ist das Einzige, was ich mir erklären kann.
Aber ist das der klügste oder der einzige Weg, quasi dieses Orkheer auf dem Elbenreich marschieren zu lassen und gegebenenfalls einen richtig großen Krieg vom Zaun zu brechen und davon auszugehen, am Ende gehe ich hier auf jeden Fall siegreich raus?
Na gut, damit schwächt er ja Adars Macht und Einfluss auf die Orks, weil die Orks hier dann merken, hey, wir sind für ihn doch entbehrlich und der ist nicht unser netter, lieber Papa, den wir ja alle so lieb haben und wollen und so weiter, sondern er kann uns ja auch opfern.
Ja, aber also da sind wir uns doch einig, oder also das ist zumindest was, wo ich mir jetzt nach der Folge sehr, sehr sicher bin. Die nächste Folge endet oder also zu irgendeinem Zeitpunkt der nächsten Folge wird Adar nicht mehr unter uns fallen. Entweder werden die Orks ihn jetzt stürzen oder er wird irgendwie in der Schlacht fallen oder was auch immer.
Oder?
Also ich glaube, Adar überlebt diese Staffel nicht. Da bin ich mir umso sicherer.
Ich bin super gespannt auf das Oder von Lukas.
Oder er ist Celebrimbor und mit dem Ring kann er dich jetzt zurückheilen.
Möglich.
An die große Heilerin kommt.
Ja, den hätte doch Celebrimbor für seinen Daumen gebrauchen können.
Was mit Celebrimbor passiert in der nächsten Folge, wird auch spannend noch.
Ja.
Ist es nochmal in der Buchvorlage? Ich bin mir jetzt nicht 1000%ig sicher, aber er wird doch eigentlich von Sauron entführt, verschleppt und gefoltert, weil er wissen will, wo die anderen Ringe sind.
Genau, verschleppt wird, glaube ich. Genau, verschleppt wird er nicht unbedingt. Ich glaube, die Folter passiert in der Region direkt. Er wird halt am Ende davon getötet, nachdem Sauron die Neuen hat und er nicht die drei verraten will und dann wird er als Banner in die Schlacht getragen, Celebrimbor.
Weil nach Serienlogik kann er das ja auch gar nicht wissen, wer die drei hat.
Serienlogik ist so eine Sache. Weil in der Serie wissen auch Leute plötzlich Dinge, die sie gar nicht wissen können.
Aber also was Kathi sagte, stimmt schon. Es könnte noch so weit kommen, dass Sauron ihn foltert, um zu erfahren, wo die neuen Ringe hin sind. Wir sind ja jetzt gerade bei Galadriel. Das wäre noch, weil das wird ja noch eine Frage sein für die nächste Folge, wie kommt Sauron noch an die neuen Ringe? Und die andere Frage wird sein, wie bekommt die Elben eigentlich ihren dritten Ring zurück, den Elrond da...
Oh Gott, ja.
Ja. Und das Billigste wäre natürlich, man macht da jetzt irgendwie so ein Tauschgeschäft draus. Ich glaube aber eher, dass es unabhängig voneinander passieren wird, dass die Elben also Adar irgendwie besiegen werden und Sauron Galadriel halt folgen wird, um die Ringe wieder zurückzubekommen, weil er wahrscheinlich irgendwie erfährt, dass sie die hat.
Das sind ein Haufen Punkte, die du da schon ansprichst. Ich würde ganz gerne nochmal zu Celebrimbor zurückkommen und zu Annatar, der ja schon andeutet, nachdem Celebrimbor merkt, so Moment, du erzählst mir jetzt mal, was hier los ist, ich spiele das Spiel nicht mehr mit, der sich ja quasi offenbart und wo Celebrimbor dann auch völlig erbost ist, wie mit dem umgegangen wurde und dem das Ganze wie Schuppen von den Augen fällt, und der dann ja komplette Blockadehaltung fährt, was ich super cool finde, wie er dann merkt, okay, no, ich bin hier betrogen worden, jetzt ist Schicht im Schacht, ich mache hier nicht mehr mit. Was Annatar versucht, so ein bisschen zu sagen, ja, ist ja deine Schuld, dass das alles passiert ist und ich kenne das, bist du schon mal von einem Gott gefoltert worden, ich erzähle dir, ist gar nicht so toll, wie es sich anhört, dass das vielleicht schon so ein bisschen der Vorgeschmack darauf war, was wir dann tatsächlich zu erwarten haben, was ja dann tatsächlich auch relativ nah an dem sein würde, wie es tatsächlich geschrieben steht. Aber da bin ich trotzdem mal gespannt.
Großartige Szene. Übrigens, da redet er ja kurz darüber, über das Ziel von ihm und von Morgoth. Und da habe ich ja tatsächlich etwas vorbereitet aus den Büchern. Ist jetzt halt in Englisch, weil History of Middle-Earth, aber ich habe es eh runtergekürzt, genau. Für Morgoth, his sole ultimate object was their destruction, elves and still more men he despised because of their weakness, bla bla bla. He could not annihilate them, that is, destroy their being, but their physical life and incarnate form became increasingly to his mind the only thing that was worth considering. Also, er wollte die wirklich, Morgoths Ziel war wirklich, alle Kinder Iluvatars im Körperlichen auszulöschen. Bei Sauron steht dann, Sauron had never reached this stage of nihilistic madness. He loved order and coordination and disliked all confusion and wasteful friction. All disordering and planning and organization was the good of all inhabitants of Arda, even admitting Sauron's right to the Supreme Lord. His plans, the idea coming from his own isolated mind, become sole object of his will. Also, wo Morgoth alles zerstören will, will Sauron alles kontrollieren, um die perfekte Welt zu erschaffen. Mhm. In seinen Augen ist das, was er halt macht, gut.
Ja, das ist aber bei den meisten Bösewichten ja so. Sie denken, was sie tun, ist toll.
Ja, aber das ist ja in der Serie, finde ich, sehr gut auch nochmal raus, in dem Fall wirklich sehr gut rausgearbeitet worden, finde ich. Das, was ja lustig ist, weil Adar hat ja so zumindest so ein bisschen ähnliches Ziel. Haben wir ja auch am Anfang der Staffel, wo Sauron sagt, so unter mir und ich werde alles vereinen. Und er hat ja letzte Staffel Galadriel auch gesagt, wir zusammen könnten der Welt halt wieder Ordnung bringen, das Gleichgewicht. Da merkst du schon, und auch dieses so, jetzt kriegen alle Ringe, dann wird das schön alles kontrolliert. Das läuft ja alles darauf hinaus. Und das finde ich zum Beispiel gut umgesetzt. Und ja, zu Celebrimbor, ich würde noch mal so ein bisschen weitergehen. Es ist ja, wie habt ihr diese Szene gesehen, wo er dann auf der Wehr steht und quasi sagt so, hier, nehmt ihn fest, glaubt ihm kein Wort, er hat uns alle getäuscht, das ist Sauron, und die arme Medania dann da zu Sturz gebracht wird, wo man auch sieht, so Annatar schwenkt mal ganz kurz seine Hand und sie fällt dann da runter und wird dann da von den Orks getötet. Und ja, zum Ende hin, als Celebrimbor mit seinen dann wieder getreuen Wachleuten und seinem Hauptmann da reingeht, um ihn halt festzunehmen, wo er sie dann auch kontrolliert und quasi in, ja, ich glaube, ich habe gesagt, in Darth Vader-Manier quasi sich gegenseitig abstechen lässt. Und ich bin da zwiegespalten, so diese. Ich ehrlicherweise, dazu reicht mein Wissen dann auch nicht aus. Dazu habe ich vermutlich auch einfach nicht genug gelesen von den Werken. Aber so, also funktioniert das oder ist das ähnlich wie der Zwergenring von Durin dem Dritten, mit dem er dann quasi Durin den Vierten einfach mal 5 Meter wegschleudert? Einfach irgendeine Art von Superpower. Aber so, ich mache eine kleine Handbewegung und jemand fliegt irgendwo runter, weil das ist ja auch nicht das, was die Magie in Mittelerde, wie wir sie zum Beispiel kennen, jetzt bisher auf Lager hatte in der Form, oder?
Ja, vor allem muss man sich mal vorstellen, er hat sie mit einer Hand, hält er sie fest und wirft sie mit einer Hand über die Mauer drüber. Das muss doch jedem aufgefallen sein, dass er das gar nicht könnte. Rein kräftemäßig. So wie sie ja geflogen ist. Also, das hätte auch den Wachen da auffallen müssen, vor allem dem ollen Hauptmann. Das habe ich nicht verstanden, warum dort. Aber gut, ich meine, die stehen ja alle unter Saurons Einfluss und deswegen wird es genau. Ja, wir glauben das einfach, was er sagt, weil das ist Gesetz. Ist auch in Ordnung. Dann die Szene, wo ich die Wache ihm anschließen wieder, nachdem sie gerade noch festnehmen wollten, nur weil Galadriel sagt, der ist der Herr von Region. Was? Das habe ich nicht kapiert.
Das ist wieder so ein bisschen die Geschwindigkeit einfach, in der Situation.
Einfach wieder mal reingehauen und sie sagt, das ist ihr Wort, plötzlich Gesetz und plötzlich folgen sie ihm wieder, weil sie ihm treu ergeben, obwohl sie es 3 Sekunden vorher noch nicht waren.
Ja, das, die Wachen sind sehr einfach zu überzeugen.
Ja, das finde ich sehr, sehr, sehr hart. Also das hat mich schon hart getroffen. Aber es war eigentlich das Schlimmste, was mich in dieser Folge getroffen hat. Wir haben
da halt Galadriel so ausgespielt, wie man eigentlich erwartet hätte, dass sie sie vielleicht auch zeigen. Da kommt sie zum ersten Mal mit Autorität und mit ich bin und ich sage und dann ist das so. Und wenn man das mit der bisherigen Galadriel in der Serie vergleicht, hätte den Wachen auffallen müssen, dass da irgendwas nicht sein kann.
Ja, das habe ich auch zu Manuel gesagt gehabt schon. Also im Grunde genommen hätten die Wachen sagen sollen, die verhält sich jetzt ganz anders, als sie sich normalerweise verhält. Das ist sie nicht, nehmen wir sie fest.
Ne, Moment mal, sie läuft durch ganz Mittelerde und erzählt überall rum, das ist Sauron. So, was großartig anderes hat sie jetzt auch nicht gesagt. Also klar, sie hat gesagt, das ist der größte Elbenschmied, das ist ja Celebrimbor. Und vielleicht haben die aus diesem Dialog da zwischen Galadriel und Celebrimbor dann auch irgendwie rausziehen können, okay, wenn jetzt auch Galadriel kommt von außen von dieser Schlacht und sagt, der Typ da drin ist nicht ganz knusper, dann fällt denen vielleicht auch sowas auf wie, ja, also Celebrimbor hat uns eigentlich nie gesagt, wie wir uns verhalten sollen, das war immer nur Annatar angeblich in seinem Namen. Also das kann man sich so ein bisschen herleiten. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass dich das ein Stück weit stört. Sie kommt da an, spricht 3 Worte und die Wachen sind wieder komplett anderer Meinung. Das ist etwas, wo ich gerade finde, bei den Elben gibt es häufig ein paar Timing- und auch Logikfehler. Auch, dass zum Beispiel dieses Ork ja nicht bewerkt wurde, in den Wald vor der Stadt einmarschiert ist.
Ja.
Oh. Und noch so ein paar Sachen, aber
Ich meine, Galadriel und Elrond können sich sowieso teleportieren.
Ja, eigentlich alle.
Und auch wie Arondir hier so schnell dahin gekommen ist, ist mit Sicherheit eine Frage. Aber vielleicht war das ja, wie heißt der, Beric, das oder so ähnlich, das Pferd von Isildur. Vielleicht ist das ja dann nicht mit Screamtime bedacht, aber wer weiß, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwie so eine Recaption und dann.
Ich finde einfach allgemein so. Das ist allgemein, glaube ich, so ein bisschen ein Problem der Serie, dass man die Zeit, die zwischen Folgen oder zwischen Handlungssträngen vergeht, dass das irgendwie nicht richtig klar. Ich glaube, es ist auch sau schwierig, wenn du jetzt eine Woche oder so darstellen willst, ohne dass du, weil man will auch keinen Text hinschreiben, wo jetzt steht, eine Woche später. Das käme halt auch blöd.
Hätte man eine Karte genommen und einfach so einen roten Strich gemacht. Arondir läuft.
Ja, aber ich finde Lukas' Argument da schon gut, weil ob das jetzt ein Hinweis in Form von eine Woche später oder so ist, oder ob das, wie du jetzt vorschlägst und was sie ja gerade in der ersten Staffel auch ein paar Mal gemacht haben, einfach auf einer Karte zeigen, wo ist das jetzt oder wer geht wohin, das musst du ja mehr oder weniger nach jeder Szene machen. Und wir haben, wenn wir beispielsweise irgendwie 4 oder 5 Handlungsstränge, 2 bis 3 Szenen haben, dann haben wir das pro Folge gegebenenfalls so 12, 15 Mal.
Und dann würde ich glaube, das ist so Unsinn, den sie da manchmal passt hat, natürlich mehr auffallen.
Das ist, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Es ist natürlich auch ein berechtigter Einwand. Aber ich glaube, das wäre schon, also ich glaube, das würde mir auf den Keks gehen.
Also, und tatsächlich bei Arondir haben wir sogar in der 6. Folge so eine 2-Minuten-Sequenz, wo er die 2 Orks erledigt und sich eine Karte snackt. Also, da wird es ja sogar im Hintergrund erklärt ein bisschen.
Wobei man die hätte in dieser Folge machen müssen, weil zum Beispiel einen meiner 2 Mit-Reviewer, dem war es völlig entfallen gewesen. Und der war etwas irritiert. Da mussten wir es ihm erst nochmal sagen, dass das gewesen ist. Also
ja, das war ja.
Das wir haben so nahe treten. Wir haben beim letzten Mal gesagt, das ist extra für den amerikanischen Markt, wo die Leute sich nicht so an das erinnern können, was passiert gewesen ist. Und dass die das dann nochmal jetzt vor der Folge quasi in Erinnerung gerufen bekommen.
Nee, aber glaube, was ich auch krass finde, ist, dass zum Beispiel die gute Disa 5 Minuten lang diese Kugel hinterher rennt. Dafür haben sie Zeit. Aber für andere Dinge, die eigentlich wichtig wären, also wirklich wichtig wären, haben sie keine Zeit.
Ich hätte gleich noch einen Banger, wofür sie Zeit hatten und was ich hart feier. Aber ich würde mal den kleinen Schwenk machen hin zu dem Elbenheer, was auch irgendwann auftaucht, nachdem Elrond in Khazad-dûm war. Reitet er ja mit ja doch einigen Elben dahin, und als die auftauchten, dachte ich mir, oh cool, wir sehen das erste Mal eine ganze Armee. So rein vom Optischen. Natürlich so ein bisschen auch angelehnt an Theoden, wie er da aufkreuzt. Gott sei Dank nicht ganz so pompös. Das heißt, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, okay, die kopieren das jetzt auf Teufel komm raus. Aber da dachte ich, okay, das sind wirklich viele. Und den Eindruck hatte ich eigentlich bisher nirgendwo, außer vielleicht aus so einer Fernperspektive mal. Und naja.
Wirklich, dass das Elbenheer so groß ist?
Im Vergleich zu dem, was wir in der Serie bisher so gesehen haben, fand ich das tatsächlich dann doch recht stattlich. Ich dachte, dann auch,
es gibt nur 6, 7 Elben.
Also in dem einen Manischat, wo die anreiten, da sind schon ein paar 100 bis 1000.
Und klar, ne, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich vermutlich viel, viel größere Heere da sind und man gerade, wenn man einen Satz nach Eregion schicken möchte, auch eigentlich zahlenmäßig noch mal mehr erwartet hätte als dieses Drittel von 6000 Speeren. Klar, aber zumindest ich habe mir erst, okay, die sind relativ breit, das sind einige, das ist an sich ein cooler Shot, und auch im Anritt waren das echt nicht so wenige, fand ich, wie dieser Anritt dann da endete und dieses so, Adda steht wieder in der Front, dann ist da dieser Käfig mit Galadriel drin und der Klinge am Hals, da war ich dann auch schon wieder so, warum?
Ja. Und das Lustige ist ja.
Switchen wir jetzt den Handlungsplot?
Nee, das ja, so Lustige ist ja an dieser Szene. Da haben die Elben plötzlich wieder gute Augen und sehen, dass die winzigen Blutstropfen runterfließen auf 500 Meter Entfernung. Aber davor sehen sie das riesige Orkherr nicht, dass ich bei denen vor der Tür im Wald. Und sie wussten von Speeren, die tot zurückgeschickt werden, oder vielmehr der eine Speer, der tot zurückkam.
Ich finde das Ganze doch eher eine der schwierigeren Szenen dieser Folge. Also, das, also rein taktisch natürlich, okay, ne? Das doppelte Stoppen unsinnig, aber naja. Aber auch dieses ganze Verhandeln mit Adda dann in seinem Hauptquartier, wie das, also schwierig. Ich fand das wirklich, ich habe der letzte Folge schon gesagt, Adas Handeln bleibt nämlich nicht nachvollziehbar. Das hat sich mit der Folge nicht gebessert, sondern eher noch verschlimmert. Und Elrond macht auf dem Schlachtfeld vielleicht eine ganz gute Figur, aber als Entscheidungsträger auch nicht der klügste.
Ja, aber ihr müsst auch euch vorstellen, Gil-galad war ja auch da in der Schlacht.
Ja.
Der ist ja mitgeritten. Warum schickt er Herold, Anführer, Herrführer Elrond dorthin? Und geht nicht selbst hin?
In dem Plot sind ein Haufen Fragen. Aber das ist für mich zum Beispiel wieder so ein Beispiel, wo es die Serie sich selber wieder ein bisschen schwer macht, finde ich. Und wo bei mir zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, die Folge ist gar nicht so schlecht unterwegs, gerade das mit Celebrimbor Annatar hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Das ist auch die ganze Staffel schon toll geschauspielert im Übrigen. Aber da dachte ich mir, okay, die sind jetzt im Full Charge auf dieses Orkheer. Dass das Orkheer erstmal nicht irgendwie die zumindest beschießt, nach dem Motto, nur tote Elben sind gute Elben, und Galadriel als Faustpfand hinten behalten, verstehe ich nicht. Zweitens, dass nur weil der Galadriel ist, nee, zu dem Zeitpunkt
nicht. Die schießen doch. Nee. Oder ist das später dann, wenn sie das zweite Mal draufreiten?
Ja, das ist das später. Okay. Im ersten Charge kommt da nichts. Und es wird halt nur Galadriel dahingestellt. Und ich denke mir, ja, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Das kam in der letzten Folge auch auf bei uns in der Besprechung. Wir haben einfach für bestimmte Charaktere vorgeschriebene Wege, wo die dann im dritten Zeitalter sind, gegebenenfalls im vierten Zeitalter. Das heißt, da kannst du nur in einem bestimmten Rahmen agieren. So, es ist völlig klar, die können Galadriel jetzt nicht töten. Aber das halt wirklich dieser Angriff da abgebrochen wird, nur um dann zu sagen, ja, nee, vielleicht doch nicht, und dann verhandeln wir halt irgendwie über Galadriel und eigentlich geht's nur über den Elbenring, das ist halt wieder so gelöst, wo ich mir so denke, das, boah, nee.
Da vor allem dafür, dass sie da so im Vollgalopp drauf zu gehen, ja. Sind die dann verdammt schnell abgebremst. Also ich weiß nicht, ob das wirklich pferdetechnisch so innerhalb
von
gefühlt 3 Metern funktioniert.
Ja, auch beeindruckende Signalweitergabe. Also
eben, das spricht sich erstaunlich schnell in die hinteren Reihen durch.
Und, ja. Also,
Eben, Pferde können das.
Kleiner ja, Bremsweg.
Aber auch, Tim hatte das gerade angesprochen, Katie, die Verhandlung mit Ada dann in seinem Zelt und wie das da aufgelöst ist. Wie beurteilst du das?
Ja, also ich hoffe, dass sie da noch irgendwie eine bessere Erklärung für generieren, wie das, was sie jetzt nur gezeigt haben bisher. Aber naja, gut, sie haben ja jetzt mehr oder weniger anderthalb Staffeln drauf hingearbeitet, auf diese wunderbare Bussi-Bussi-Szene. Aber ich hoffe, dass sie es irgendwie hinbekommen, das nur so erklären, dass, gut, man sieht dann hinterher, es war da, oder man sieht relativ schnell eigentlich, also beim ersten Mal gucken habe ich direkt schon gesehen, okay, sie haben, geben sich irgendwas in die Hand unten rechts, also das war relativ schnell klar, aber das muss noch irgendwie aufgelöst werden anders, also da fehlt mir noch irgendeine, ich sehe immer nur, er küsst da gerade seine Schwiegermutter.
Ja, das haben wir auch.
Aber das weiß er ja noch nicht.
Und was wir noch schlimm fanden, was noch schlimm ist, schaut euch mal die Orks an, die drehen sich alle beschämt zu Boden, die da stehen. Da habe ich nur gedacht, was? Wie?
Ich hätte eher unflätige Kommentare erwartet.
Also ich habe jetzt den, also ich denke mittlerweile, dass für Küssen vor Orks etwas ganz Grausames und Widerliches ist.
Aber geben Sie diesen Dietrich weiter per Mund und nicht per Hand?
Nee, das ist ja die Brosche von ihm.
Ich habe es noch einmal gesehen, aber so.
Das ist eine Brosche, die er weitergeben wird. Kein Dietrich, sondern die Brosche von ihm.
Ja, aber diese Brosche ist ja so ein Werkzeug.
Genau, diesen Typ das auch macht. Ich hatte das so verstanden, dass sie das quasi über den Mund weitergeben und dass sein...
Das war nur Ablenkung.
Okay, dann war der Kuss wirklich unnötig.
Nee, aber er nutzt, es ist ziemlich klar, dass in der Szene dieser Kuss als Ablenkung benutzt wird. Auf der anderen Seite, und ich hatte Katie da auch den Punkt, es ist ja schon so, dass die seit Folge 1 mehr oder weniger darauf hinarbeiten, dass die beiden halt doch relativ dicke sind und teilweise sich auch relativ nahe wirken. Und zwar nicht unbedingt, ja, wir sind halt gute Kumpel und wir kennen uns schon länger, sondern dass da schon eine gewisse Zugeneigtheit herrscht.
Zumindest schon Elrond-Seite.
Und wir wissen ja auch spätestens seit einer der letzten Folgen der ersten Staffel, dass ihr Ehemann verloren ist.
Der ja Ada ist.
Wenn das so wäre, dann...
Wir werden es herausfinden.
Oh Gott. Moment, jetzt bitte. Wieso ist Ada ihr Ehemann?
Ja, für das braucht er den Ring. Dass er sich mit dem Ring wieder zum Elben zurückheilen kann, weil er ist ja vor langer Zeit verloren gegangen und aus ihm wurden halt die ersten Orks gemacht.
Mm. Ach du Scheiße.
Oh Gott. Also sollte das wirklich passieren? Schaue ich mir keine weitere Folge mehr an.
Auflösung, ja. Also im Kontext der Serienhandlung bis jetzt.
Ich freue mich so, wenn das richtig ist, einfach nur, weil ich recht hatte.
Eine kurze andere Anmerkung zur Schlacht. Was ich wirklich auch schwierig fand, war dieses Ganze, wir schießen mit drei Kieselsteinen auf einen Berg und dann stürzt er ein, um ein Flussbett lahmzulegen, der dann innerhalb von zwei Sekunden trocken ist und dann werden da so schwere Kriegsgeräte über den ja komplett trockenen und festen Boden
Die haben da zumindest den Anstand gehabt, Holzbalken drunter zu simulieren.
Also da hätten sie...
Nachdem sie vorher noch gezeigt haben, wie die Elbenpferde versinken.
Mhm. Da war ja ganz viel was da. Also erstens mal, vorher war es ja schon schwierig, dass die Katapulte die 200-300 Meter überhaupt in die Stadt reinschießen. Was die Folge wenigstens besser war, dass die Projektile schnell geflogen sind und nicht ganz langsam, wobei der Rauch gleich schnell war wie in der letzten Folge. Aber dass die jetzt da 2 Kilometer einen fucking Berg einstürzen lassen, sorry für die Wortwahl, das war schon uff.
Also du musst bedenken, die haben vorher bestimmt Orks hochgeschickt, die dann alle Dinge schon mal angesägt haben, alle diese Vorsprünge, und dann erst drauf geschossen haben.
Bestimmt.
Ja, natürlich. Anders geht's ja nicht.
Und was mich dann auch noch gestört hat, wo soll denn das ganze Wasser hin?
Mhm.
Da liegen jetzt ein paar Steine im Wasser, gut, aber das ist ja jetzt kein kleiner Bach, sondern das ist halt schon ein mächtiger Fluss, der da ist.
Das gibt eine riesige Flutwelle irgendwann in der Region, ne? Also egal, wie die Schlacht ausgeht, wer noch da ist, wird halt überschwemmt.
Vielleicht kriegen wir, Staffel 1 endet mit einer Flutwelle, Staffel 2 endet wieder mit einer Flutwelle, Staffel 3 ist dann Numenor.
Ich glaube, das ist auch eine Erinnerung, die mich da so gestört hat. Ich habe mich an diese Schicksalsberg-Ausbruchsgeschichte erinnert, gefühlt bei Winterfell und so. Ja,
das hätten sie eigentlich, machen können. Die hätten einfach einen Tunnel so unter dem Fluss schon vorbereiten können, damit das ganze Wasser dann weg kann. Mhm. Aber man sieht ja tatsächlich zum Ende hin der Folge, dass irgendwo Wasser runterfließt. Eine Treppe.
Ich glaube, das war aber vor Khazad-dûm. Ach, und du meinst da aus der Schmiede raus, wo Celebrimbor rauskommt?
Ja.
Die Treppe runter. Ah, okay.
Ja, stimmt.
Ja.
Und weißt du, was ich noch lustig fand? Celebrimbor ist zweimal wegen Steinen zu Boden gegangen und lag mit Tinnitus auf dem Boden. Zweimal in der Folge.
Der, also ist jedes Mal, wenn er aus der Tür gegangen ist, getroffen worden.
Ja.
Das hat echt eine schlechte...
Ich habe auch gedacht, ist das über die ganzen letzten Jahrtausende auch passiert? Immer wenn er rauskam, lag er auf dem Boden?
Ja, was ich... Um nochmal so ein bisschen wieder zurückzugehen, auch interessant fand, nachdem diese Verhandlung bei Adar in diesem Zelt stattgefunden hatte und dann Elrond und sein Hauptmann da weggehen, die reiten dann weg, es wird noch kurz gesagt, ja, wir brauchen uns keine Sorgen machen, ne? Prinz Durin ist mit einer Zwergenarmee unterwegs.
Im Orklager sprechen sie das noch.
Und ja, da ja vor den Orks.
Auf Elbisch. Ich weiß, es ist riskant, aber gut, in dem Fall ist es halt so dargestellt, die Orks verstehen offensichtlich kein Elbisch. Kann ja durchaus sein. Aber ich weiß. Aber der ist ja nicht im Orklager. Aber
Adar.
Danach.
Der spricht mit Sicherheit Elbisch.
Ja, aber der ist ja in seinem Zelt geblieben. So. Also da kann ich schon verstehen, wie sie es hingesetzt haben. Aber worauf ich hinaus will, ist, so mehr oder weniger danach fängt ja irgendeine lose Art von Schlacht an. So, das ist ja erst das Verhandelte, dann gehen die aus dem Orklager raus, dann reiten die in Teile davon rein. Auch dieses Orklager, wie das strukturiert ist. Und diese ganze Schlacht, die daraufhin folgt, ist ja so dermaßen unstrukturiert. Weil erst gehen da so ein paar Elben durch so ein Orklagerteil und klären das halt völlig mir nichts, dir nichts, machen die Orks da platt, fertig, zünden irgendwas an und dann hast du halt vor der Stadt diesen, da habe ich mich dann auch so ein bisschen an die Minas Tirith Schlacht erinnern müssen, so sicher zuallererst die Stadt, so deswegen Elben versucht halt vor die Mauer zu kommen, weil die wollen die einreißen und das ist auch ein heilloses Durcheinander und zwar vom Start an, nicht, dass eine Schlacht nicht ab einem bestimmten Punkt ein heilloses Durcheinander ist, das fand ich auch gut gemacht, aber halt so vom Start weg und das diese Diskrepanz und auch dass ja offensichtlich, wenn man dann weitergeht, noch ganz viele Ork-Truppen in diesem Wald sind und überhaupt nicht mitmachen oder so. Also sehr viel Kuddelmuddel und auch das Wechseln zwischen hell zu Nacht zu wieder hell, sehr viel Kuddelmuddel.
Aber wisst ihr, was ich toll fand? Den Trommelork, der war super. Der danach Elronds Pferd gekillt hat und dann wenigstens noch seinen letzten Paukenschlag an der Stadtmauer getan hat. Toll. Der Trommelork, den fand ich super. Das war diese Folge der beste Charakter.
Der Zerstörer.
Was sind denn eure
Gedanken der Trommelork, zu dieser auch der Schlacht? Hat.
Also habt ihr auch so...
Ja, ich meine, also, es gab schon nette Szenen, aber wie du gesagt hast, es war auch für den Seher keine Struktur. Man weiß zu keinem Zeitpunkt, was jetzt gerade der Stand der Schlacht ist, zumindest außerhalb von der Region. Aber auch innerhalb von der Region ist irgendwie so... Es ist halt was da, aber du weißt es nicht, wie weit ist der Gegner fortgeschritten. Das Einzige, was man halt ein bisschen sieht, ist halt diese spannenden Belagerungsmaschinen, die Steine rausziehen sollen. Aber auch da, die ziehen halt so die erste Reihe irgendwie meistens raus. Und das war's dann halt. Also, ja, es passiert halt was, aber es gibt keinen Fortschritt.
Also ich hatte bei der Schlacht ehrlich gesagt das Gefühl, sie hätten Peter Jackson wieder verpflichtet, aber nicht den Peter Jackson aus dem Herrn der Ringe, sondern dem aus dem dritten Hobbit. Also ein paar Parallelen waren durchaus, also zum einen fand ich, wie ihr schon gesagt habt, es gibt keinen Spannungsbogen in dem Sinne, sondern es ist wirklich viel passiert einfach ohne Effekt auf das, was dann danach gezeigt wird. Ja, und diese Ork-Figuren, also diese Maschinen da, okay, schon gut. Und worüber wir jetzt auch sprechen, also man muss das einmal erwähnen, der Troll, den sie übrigens Damrod genannt haben, was schon egal. Also ich möchte an der Stelle wirklich nur ein Zitat vorlesen. Ich habe es geklaut, das ist vom Tolkien-Discord von Smalltalk. Schöne Grüße an der Stelle, Talanna, aber ich muss es einfach mal vorlesen, weil es ist einfach zutreffend. Damrod und Feanor sind für mich übrigens nun identisch, machen einen Riesenbohai, verursachen Tod und Leid rings um sich rum, aber in der Schlacht sind sie binnen Sekunden tot. Und dieses Ganze, wie dieser Troll aufgebaut wurde, als ultimative Geschichte da, für 5 Sekunden Screentime,
Der war verschwendet, ja.
War absolut verschwendet.
Auch wenn ich mit dem Feanor-Vergleich überhaupt nicht übereinstimme, weil Feanor hat nichts falsch gemacht.
Ja. Das war bewusst provokant natürlich formuliert. Ja. Das fand ich tatsächlich wahrscheinlich mein Lowlight der Folge.
So, ich muss ja ehrlicherweise sagen.
Ich weiß auch nicht, wie sie diesen Troll in ihrem Lager gehalten haben. Wenn der alle Orks und Begrüben hat, also, war der gefangen? Wie haben die den gefangen genommen? War der da zu Gast? Hat der da einfach immer ein paar Orks zu fressen bekommen?
Nein. Genau, das glaube ich. Ich glaube, der hat immer sein Essen befressen bekommen.
Wurde doch.
In der dritten Folge wurde gezeigt, wie der sich Ada quasi anbietet oder vorstellt. Und dann, warum macht er denn dann seine Truppen? Also, das macht auch keinen Sinn. Also, wenn selbst wenn das macht, die Orks wissen das ja schon vorher.
Es fehlt irgendwas dazwischen.
Ich kann das alles erklären.
Ja, genau.
Na gut, dann mach.
Ja.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, als er dann da durchkam, ich habe das einfach so diehard abgefeiert. Und alles, was danach mit diesem Troll kam, auch. Aus mehreren Gründen. Erstens, es beschreibt, wenn du die Serie beschreiben möchtest, schneide einfach das Kennenlernen in Staffel 3 ab, wie der Troll kommt, den Ork-Kopf dahin wirfst, ja, du hast offensichtlich meine Nachricht bekommen und dann kriegst du halt mit, okay, der Typ heißt Damrod und hat ein Problem mit Sauron. Okay, wunderschön. Und 4 Folgen später packst du den, genau, und 4 Folgen später packst du den aus, auf diese Art und Weise, und der kommt da raus und er tritt wunderschön Orks und Elben kaputt und hat einen Riesenspaß an der Zerstörung. Also das Zitat, was du dir eben gebracht hast, ist ja gar nicht so weit, also vom Inhalt, keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht ganz drin, aber so, was er halt macht, einfach nur Tod, Zerstörung und Leid, und das ist ja das, was dieser Troll da tut. Und dieser Second-in-Command-Ork, der ja irgendwie die ganze Zeit bei Ada immer ist, ne, der hat ja offensichtlich ein Problem damit, was dieser Troll jetzt machen wird und dass auch die eigenen Truppen treffen wird. Und was ja auch so geschieht, er nimmt ja grinsend 2 Orks, hält die so hoch, hier schießt man die mit Pfeilen, wirft die dann weg und stellt sich danach ja so unglaublich tölpelhaft an, kriegt erstmal jeden, den er hat, tötet er, außer Elrond, der gerade dabei ist, diese Maschine zu zermatschen. Dann kriegt er das Ding irgendwie in seine Wampe, ist erstmal platt und dann taucht aus dem Nichts Gil-galad mit 2 Reitern aus. Nicht, dass der von Anfang an dabei gewesen wäre. Nicht, dass der mit einem ganzen Riesenelben hergekommen wäre. Nicht, dass der irgendwie eine Leibgarde irgendwas hat. Nein, aus dem Nichts mit so einem Enterhaken. Die ziehen den rum. Dann springt Arondir von der Mauer, pinnt seine Hand mit seiner Elbenklinge an. Auf der anderen Seite dann Elrond und dann kommt Gil-galad. Geh zurück in den Schatten oder irgendwie sowas.
Zu dem
oder
Hügel.
Zu dem Hügel, ja, irgendwie. Ja. Jetzt ja, mal im Ernst, wie geil musst du denn bitte als Serie drauf sein, dass du sagst, ey, wir machen eine Trollszene in Nummer 3. Und ich dachte mir, okay, vielleicht kommen ja jetzt die Trolle und schließen sich Adas Sache an. Vielleicht kriegen wir auch erklärt, warum haben die Trolle ein Problem mit Sauron. Nein, alles um diesen Troll in dieser Folge aus dem Wald laufen zu lassen und an der Mauer zu scheitern, nachdem er ein paar Orks und ein paar Elben zermatscht hat. Einfach nur, weil wir es können. Und dann lacht,
er auch noch.
Ja.
Ich fand den Moment auch so gut, wo der aus dem Wald kommt und das Katapult einfach so aus Versehen aus ist. So, whoops.
Da wiederum musste ich an den dritten Hobbit-Film denken. Das ist
true, ja.
Aber jetzt mal ohne, ich hab das gefeiert, weil ich habe mich bei dieser Serie auch schon so ein bisschen davon, also das hatten wir, glaube ich, auch in der Vorbesprechung so ganz kurz mal, was wir hier auch in der letzten Folge, vermutlich war es Tobias, gesagt hatte. So, ne, es ist keine Adaption und wir sind nicht die Zielgruppe. Und ich glaube, dafür ist es eine grandiose Unterhaltung, aber aus unserer Sicht ist das dann halt auch wieder ein so großes Warum. Und ich denke mir auch einfach, weil sie es können. Irgendjemand hat sich gesagt, ey, lass mal irgendwie so einen Troll da reinpacken. Und der muss dann halt irgendwie besiegt werden, damit die Leute in Command da halt irgendwie einigermaßen gut aussehen. Das ist passiert.
Das ist halt ihr Spannungsbogen.
Ich feier das so hart.
Ja, es war reines Slapstick, es war so gut.
Ja, völlig.
Also der Kampf von dem Troll, der war schon sehr Slapstick-mäßig. Aber also ich muss sagen, mich stört diese ganze Schlacht nicht unbedingt, weil das ist das können sie ausbauen, wie sie wollen. Da habe ich keine Aktien drin, sag ich mal. Also das betrifft mich so an sich nicht. Also das mit dem Troll, okay, können sie machen, können sie lassen. Es war ein bisschen aufgebaut da in der dritten Folge, okay, was kommt jetzt? Und jetzt nur für die 5 Minuten, die sie jetzt da eingesetzt haben, okay. Das Einzige, was es damit ein bisschen bewirkt hat vielleicht, aber das hast du, glaube ich, Simon, auch schon eben so ein bisschen angeteased, ist eben, dass dieser Second-in-Command-Org da neben Ada, dass der jetzt immer mehr, also jetzt über die letzten 1-2 Folgen oder mehr oder weniger über die ganze Staffel schon immer mehr so ein bisschen Zweifel gefühlt kriegt an Ada, ob der wirklich nur das Gute für die Orks will, weil der ja doch immer wieder auch Entscheidungen trifft, die eben nicht unbedingt für alle Orks so positiv ausfallen.
Ja, Glück, da weicht ja auch zurück. Also als der letzte Kampfruf gemacht wird und Adam mit vorprescht, weicht ja dieser Ork als einziger Ork zurück.
Ja, stimmt. Apropos Ada. Tim, du sagst, Adas Handlung kannst du überhaupt nicht nachvollziehen und hier auf das, was Katie angesprochen hat, nochmal zurückkommt. So diese Zweifel, die sich da jetzt ausgedrückt vor allem in dem Ork halt gegenüber Ada zeigen, auch dieses völlig, völlig rücksichtslose Verheizen am Anfang dieses Angriffs auf Iregion ohne großartig Schutzschilde und so weiter und so fort. Einfach nur Masse und ein paar Leitern. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe auch nicht genau, warum Ada so vorgeht, wie er vorgeht. Willst du da näher drauf eingehen?
Ja, also ich habe es ja letztes schon vorgeschlagen. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum Iregion überhaupt angreift. Das ist, was Sauron ihm gesagt hat, was er machen soll. Er erfährt, dass die Person, die es ihm gesagt hat, Sauron ist, den er ja abgrundtief hasst. Ne? Die Vorgeschichte haben sie ja irgendwie dargestellt. Und dann macht er es trotzdem. Und er geht jetzt gerade, zeigen sie ihn ja nur noch als rücksichtslos. Als er hat das Ziel und er wird jetzt alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist, also auch zum Beispiel diese Nummer mit Galadriel da in dem Zelt, dass der dann quasi sagt, ja, okay, wenn ihr uns jetzt angreift, dann töten wir die. Dann sagt Elrond, ja, okay, dann mach doch so im Endeffekt. Die Elben gehen weg. Und er lässt sie da an diesem Pfahl gefesselt. Und also konsequent ist er in der Hinsicht nicht. Also, ne? Cersei Lannister hätte das anders gemacht. So, also das, ich finde, er ihm fehlt jetzt irgendwie die Nachvollziehbarkeit. Ich kann nicht wirklich verstehen, warum er so handelt, wie er handelt. Jetzt in der Folge ist er jetzt auch nur noch Opfer seiner Entscheidung aus der letzten Folge, aber es ist ganz schwierig.
Ja, das fand ich auch ziemlich schwierig, muss ich sagen. Und was sagt jetzt dieser Bogenschütz-Elbin, diese wie sie? Moment.
Die Rian asiatische.
Ja. Ich musste kurz gucken, Entschuldigung. Ja. Mittlerweile hat mein zweiter Bildschirm sich schwarz gestellt wegen Energiesparmodus. Da muss ich wieder anmachen. Nein, ich meine, die wird gefragt, hast du noch genug Pfeile? Sie sagt, ja, genug. Ja. Blödsinnige Aussage, man sagt, hey, ich habe so und so viele Pfeile. Dann laufen die los. Die wird von Pfeilen gespickt. Liegt schon fast am Boden, will einen Pfeil ziehen, hat aber gar keinen Pfeil mehr. Zieht sich also einen aus der Schulter raus, zündet den auf einem kleinen Flämmchen am Boden an, schießt mit dem, es macht Bumm, sie wird nochmal von 3-4 Pfeilen getroffen, kippt tot um. Was? Wie? Wieso?
Der Nils hat die, als wir die Folge zusammengeguckt haben,
nein, aus der Schulter.
Boromira genannt. Und der Name ist natürlich passend.
Ja, das habe ich auch gedacht. Genau, ich habe mich an Boromir erinnert gefühlt.
Aber Katie, du wolltest noch was sagen?
Ja, also das Einzige, was mich wirklich an dieser, wie heißt Rian? Gestört hat. Ja, ich habe wirklich überhaupt kein Problem mit Diversität, aber die wurde jetzt, so wie ich das gesehen habe, die ist aufgetaucht, damit da jemand Asiatisches in der Serie ist, mal 5 Minuten gezeigt und jetzt wird sie wieder abgeschlachtet, mehr auf gut Deutsch. Wir haben eine asiatische Schauspielerin gezeigt, haben unsere Diversität erfüllt und damit sind wir damit fein. Also ich finde es ein bisschen schwach. Meiner Meinung nach. Also war das der einzige Grund, warum das eine asiatische Schauspielerin war. So sehe ich das. Ich weiß nicht, ob das...
Ich glaube eher, das lag daran, dass die wirklich Bogen schießen kann.
Ich denke einfach, die brauchten einfach eine Elbin, die da in der Szene oder Kämpfer in der Szene, der da einfach irgendwie diesen Ölpott an diesem Verwüster oder Zerstörer, ich bin mir nicht mal ganz sicher,
hochjagt. Aber wofür war das Öl überhaupt?
Mehrere Sachen. Ob das jetzt aufgrund der Herkunft oder so gecastet ist, würde ich jetzt erstmal in Zweifel ziehen. Ich glaube, die brauchten einfach jemanden, der das macht. Ich glaube, die war schon mit Elrond und Galadriel in dieser Herrscher unterwegs, die dann in die Hügelgräber reingelaufen war.
Die war auf der Brücke auch dabei.
Das war das, wo Galadriel ja irgendwie zwei Bogenschützen und zwei Schwerkämpfer oder so aussuchen sollte. Und die war eine davon.
Genau.
Und dementsprechend vermutlich eine der besten, die sie da hatten, weil ansonsten wäre sie nicht ausgewählt worden.
Okay, super, dann habe ich nichts gesagt. Dann bin ich fein damit.
Was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, ist, sie schießt das Ding halt ab. Das explodiert dann irgendwie, aber das scheint ja dieses Verwüsterteil zu sein. Das ist danach ja aber nicht irgendwie in die Luft geflogen, sondern das hat ja keinen Effekt gehabt. Ansonsten hätte Elrond da ja nicht noch mit seiner Elbenklinge dran gemusst.
Aber ich glaube, es sind ja mehrere Verwüster, die da vor Ort sind, oder?
Nein, nur einer.
Ich meine auch nur einer, der genau an die Schwachstelle gesetzt wird. An
der Stelle der Mauer, von der sie natürlich wissen, dass das die Schwachstelle der Mauer ist. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum bei so einem Verwüster Öl dranhängt, so ein Riesenteil, das explodieren kann. Warum? Und woher wissen die Elben das? Ich meine, haben die die Bauanleitung gelesen? Und die Orks hängen dort ja immer Öl ran, weil die wollen sich damit schwarz anmalen mit dem Öl.
Getriebeschmierung.
Es gibt dort sehr viele Dinge, die ich mich bei der Folge gefragt habe, die ich mich eigentlich bei der ganzen Serie frage, die jegliche Logik irgendwie in meinen Augen sich entbehren. Aber ich muss immer noch sagen, diese Folge ist trotzdem noch eine der besten Folgen dieser Serie.
Was ich bei Rian noch sagen wollte, das wird ja dann so ihr Tod in Zeitlupe und so aufgesetzt, eben so Boromir-esk. Aber man hat keine emotionale Bindung zu ihr. Sie ist eben in dieser Szene vorgekommen und 3 Folgen vorher auf der Brücke. Und es soll dieser emotionale Moment sein. Also es ist halt, man kann die fast wie einen Statisten behandeln. Stirbt halt.
Ja.
Ja, schade.
Damit bin ich ja so drauf gekommen, weil ich mich noch nicht mal an die erinnert habe, dass die vorher da war. Wofür ist die da gewesen, um jetzt da zu sterben?
Jetzt habe ich eine Frage an euch. Habt ihr zu irgendeinem der Charaktere dort eine emotionale Bindung?
Celebrimbor.
Also mehr zu wie zu ihr.
Also so richtig emotionale Bindung bin ich mir nicht sicher. Es gibt schon Charaktere, die ich ziemlich cool finde. Aber auf beim Keim irgendwie so, wie ich die jetzt zum Beispiel eine Bindung zu Charakteren im Peter Jacksons Herr der Ringe habe.
Also ich muss sagen, Boromir hat ja auch nicht viel Screentime davor, bevor er gestorben ist, ne?
Ja.
Und das ist mir tatsächlich nahegegangen. Hier sind mir alle, wirklich alle durch die Bank weg, egal. Ich habe sowas noch nie bei irgendeiner Serie gehabt. Wir sind jetzt bei Folge 7 der zweiten Staffel, also bei Folge 15 eigentlich, und mir sind alle einfach egal.
Aber
das ist mir noch nie irgendwo passiert.
Du weißt bei vielen aber auch, wo sie sterben oder dass sie nicht sterben, die dafür vielleicht taugen würden.
Ja,
ich glaube, das ist zum Beispiel ein Unterschied zu anderen Serien. So ein bisschen. Und es ist halt anders inszeniert gewesen als bei Boromir. Bei Boromir hast du ja die Möglichkeit gehabt, zur Gemeinschaft schon eine emotionale Bindung aufzubauen. Und dann opfert er sich quasi dafür die beiden süßen Hobbits. Und sie kommt einfach mit Elrond und 4, 5 anderen Elben oder so durch dieses völlig unkoordinierte Schlachtengetümmel und braucht dann die freie Schussbahn. Warum dann auf einmal ausgerechnet auf sie offensichtlich 5, 6 Schuss präzise in sie reingesteckt werden? Ist dann noch
halt, wenn du nur einen Bogenschützen mitbringst oder eine Bogenschützin in dem Fall, dann.
Aber da denke ich mir auch, wenn die Orks doch noch so koordiniert sind, dass die feststellen können, Moment, diese eine Elbenbogenschützin ist jetzt das absolute Haupttarget auf diesem Schlachtfeld. Und die kriegen die immer wirklich zielsicher zumindest eigentlich erlegt. Warum die mit den ganzen Pfeilen nochmal aufgestanden ist, natürlich dieser Show-Effekt. Ne? Wir müssen hier diese Aufopferung zeigen und sie kriegt ihren Job gemacht. Und danach geht's halt dann auch direkt weiter. So Elrond, die gucken alle erstmal dahin, so, ja, scheiße, ne? Aber sie kriegt den Pfeil los und dann rennen die weiter. Einfach, also, so gar nicht so nach dem Motto, ja, Opfer im Krieg müssen gebracht werden und jetzt Attacke! Also es ist schon eine etwas befremdliche Sache. Also gerade in dem Kontext, dass sie halt vorher und danach ja eigentlich abgeschossen wird. Und da frage ich mich, wo ist diese Koordination der Orks die ganze Zeit davor?
Oder danach? Ja, ich glaube, das Ende der Schlacht können wir noch kurz sprechen. Ada hat der Arondir, es soll wahrscheinlich so aussehen, als ob er ihn jetzt erstmal erledigt hätte. Ich glaube nicht, dass Arondir jetzt schon tot ist, sondern dass er, das wird noch auf irgendeinen Showdown mit Ada hinauslaufen, so wie das jetzt aufgebaut ist. Hat jetzt Elrond seinen Elbenring, oder also Galadriels Elbenring abgenommen, und sieht jetzt erstmal wie der sichere Sieger aus. Und das ist natürlich, also das ist okay für mich. Das ist ein 0815 Cliffhanger natürlich, aber es ist, das kann man so machen. Das ist jetzt in Ordnung. Warum jetzt auf einmal nur noch 6 Elben vor der Stadt stehen, war mir auch ehrlich gesagt ein kleines Rätsel, wo die alle hin sind. Aber
weißt du, Unmengen waren auf Pferden. Wahrscheinlich
haben die Statisten Pferde gehabt. Wo sind die ganzen Pferde hin?
Von Orks gegessen oder vom Troll?
Im Schlamm.
Versunken. Ach, oder das sind auch so Würmer.
Ah, ja, ich verstehe.
Der
Wächter im Schlamm. Ja,
ich fand das Ende dieser Schlacht eigentlich nicht besonders gut, weil erstens, obwohl ja offenbar schon Elben irgendwie in diesem Orklager vorher gewütet hatten und 5 Katapulte wurden angezündet, auch wenn du die kein einziges Mal siehst, wenn ich mich recht erinnere, also die 5 brennenden Katapulte.
Nein, sieht man nicht.
Also, es sind halt wirklich nur noch, ich weiß nicht, lass es von mir aus 30 Elben sein, die da vor der Stadt sind, und Ada kommt quasi nochmal mit dem ganzen Heer aus dem Wald und sagt so, jetzt vor die Mauer und in die Stadt. Und anstatt, dass sich die Elben irgendwie zumindest versuchen, in die Stadt zurückzuziehen, was ja offenbar funktioniert, weil Galadriel ist ja auch in diese Stadt gekommen und Arondir ist in diese Stadt gekommen, wird sich da aufgestellt, obwohl relativ klar wird, okay, ne, wenn wir die Zwerge da hinten auf dem Hügel noch nicht sehen, dann kommen die zumindest nicht mehr rechtzeitig, selbst wenn sie noch kommen, woran Elrond ja auch völlig auf einmal zerbricht, was ich auch ziemlich aus der Rolle fallend finde, ehrlich gesagt. Also seine Buddyship da zu Durin an allen Ehren, aber so dieses völlige Zusammenbrechen und Gegenwehr einstellen und die anderen Elben da
im Kampf sich selbst überlassen. Wo sein Pferd gestorben ist. Das wurde da erstmal 5 Minuten betrauert. Dann war das jetzt der Todesstoß sozusagen. Ja, über die Zwerge müssen wir ja sowieso, das sollte ja sozusagen die Verbindung jetzt dieser beiden Plots werden. Ne?
Ja.
Ja, und also ich finde ehrlich gesagt, was in Moria passiert oder in Khazad Dûm, ist auf jeden Fall einer der positiveren Aspekte, sowieso der ganzen Serie jetzt schon, aber auch was die diese Folge angeht, das funktioniert, finde ich. Es ist stellenweise, finde ich, ein bisschen drüber. Durin kippt wirklich schon die letzte Folge und die Folge davor krass schnell ins Böse schon, also Durin der Dritte, nicht Durin der Vierte.
Haben wir jetzt schon über den Zwergenplot überhaupt gesprochen?
Nee. Noch nicht, nein.
Der fehlt uns.
Aber das ist ja der Grund, warum Durin der Vierte kommt. Dass er quasi anscheinend ja erstmal in Khazad Dûm die Dinge regelt.
Ja, aber an sich können wir, glaube ich, langsam mal Richtung Zwergenplot gehen und alles, was wir da noch nicht abgegrast haben, räumen wir am Ende auf.
Ja, ich hab's ja schon gerade gesagt. Ne? Ich finde es immer noch eine der stärkeren Schauplätze und Charaktere und so. Das funktioniert besser als in vielen anderen Punkten der Serie. Und insofern, ja, das ist gut. Wir werden, denke ich, auch in Moria jetzt nächste Folge noch einiges sehen und mal gucken, ob es wirklich auf eine Revolution hinausläuft oder ob es irgendwie eher so ein Sohn bringt Vater zur Gesinnungsding wird. Aber jetzt ist natürlich schon einige Dinge da auch passiert, nachdem quasi da die eigenen Leute König mal eben weggeaxt werden.
Ja, das ist generell etwas. Also erstens die Geschwindigkeit oder halt auch nicht, ne? Wir wissen es nicht. Wir können nicht sagen, so wie lange dauert das. In der Durin der Dritte quasi dem Ring verfällt und zum absoluten Gierlappen wird, mit übermenschlichen Kräften oder auch über zwergischen Kräften. Dann diese Blockade der Mine, die dann auch nur von, da hatten wir glaube ich auch in der letzten Folge darüber gesprochen, nur von Disa und Durin, dem Vierten in dem Fall, aufrechterhalten wird, wo ich mir auch denke, auch hier, es gibt wieder bis dazu einer Szene in dieser Folge ungefähr 3 Zwerge in Moria. Ja.
Auf dem Markt sind mehr.
Ja, auf dem Markt war ein paar mehr, ja. Aber erstens diese krasse Geschwindigkeit, wie Tim schon gesagt hat, wie er dem Ring verfällt, dass er dann immer mehr rausknechten würde, dass dann Na'vi auch sehr schnell zu einem Einsehen kommt, hey, Moment, ne, wir unterstützen das jetzt, weil irgendwie das Herz des Königs ist halt belegt, funktioniert auf jeden Fall nicht mehr für Khazad Dûm. Und dann sagt er ja auch, ja, hier übrigens, ne, der Elb ist da, der ist dann auch irgendwie erfolgreich da in Durins Domizil geschmuggelt worden, obwohl der ja eigentlich am Tor hätte abgewiesen werden müssen. Deswegen frage ich mich auch, okay, wie haben sie das gemacht? Das ist dann auch schon wieder so ein kleiner Logikfehler für mich, dass sie sich nicht vor dem Tor irgendwie treffen. Dann ja dieses Durin der Vierte mit dieser großen Ansprache hier, das Schicksal unserer Zeit entscheidet sich und wer ist mit mir dabei? Und im Endeffekt der ganze Berg, Khazad Dûm, Baruch Khazad. Und das wird dann halt durch das, wie wird es in der Serie gesagt, ich glaube, Niedermähen von Navis Leuten durch den amtierenden Regenten Durin den Dritten halt alles irgendwie unterbrochen. Aber da frage ich mich halt auch so, ist das nicht ein bisschen zu kurz gekommen? Wäre es nicht irgendwie sinnvoller gewesen, vielleicht noch so ein bisschen Innenleben Khazad Dûm zu zeigen? Also klar, vielleicht kommt das die nächste Folge, aber letzten Endes, da ist jetzt sehr viel Brimborium gewesen, finde ich. Nur um dann das Endergebnis zu haben, dass die Truppen aus Khazad Dûm halt nicht zu dieser Schlacht nach Reregion kommen. Wie seht ihr das, Lukas? Hast du da nicht so viel?
Also mir hat da einfach auch, das hätte man einfach zeigen können. Man hätte einfach zeigen können, wie Durin sich beschwert, dass in den Minen gerade nichts weitergeht. Dann sagt, ja, wir machen da nichts und dann komplett am Rad dreht. Dann wäre es halt vielleicht eine 16er Einstufung geworden für die Folge. Aber dass der da wirklich runtergeht und sagt, jo, dann grab halt ich. Und wer sich mir in den Weg stellt, der kriegt halt meine Spitzhacke ab.
Ja, ich finde, das steht halt exemplarisch für ihre Pacing-Probleme, ne? Also, sie wollten halt am Ende diesen Turn haben mit von wegen, der ist jetzt verrückt geworden. Und das kommt dann wieder sauschnell dadurch. Und wie Lukas sagt, es wäre besser, wenn man es einfach gezeigt hätte. Dann wäre es auch viel nachvollziehbarer gewesen.
Die beiden Staffeln hätten 2 Folgen mehr die Staffel gebraucht.
Mhm.
Hätte es so viel mitlösen können.
Oder sinnlose Elemente rauslassen.
Ich habe noch größere Befürchtungen tatsächlich für die letzte Folge.
Ich meine, wir haben in dem Trailer den Balrog gesehen, wie er worunter hüpft, also.
Aber was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, die ganzen Zwerge graben und buddeln dort, ne? Bis sie aufgehalten werden. So. Plötzlich geht ein König alleine runter und alle sind in Aufruhr. Ja, der braucht nur einen Schlag tun und das Monster ist frei. So nach dem Motto. Habe ich auch nicht verstanden.
Das ist ja eine spezielle Mine wieder gewesen. Es gibt ja mehrere Minen, aber das ist ja diese eine verbotene Mine.
Die Mine, ja.
Ja. Ja,
habe ich es auch verstanden.
Ja,
das ist, und dass dann das ganze Heer muss natürlich dann dahin und den König aufhalten, alle zusammen. Verstehe ich auch nicht. Man hätte einen Teil hinschicken können zur Schlacht und einen Teil da behalten können. Wäre ja kein Problem.
Ja, möglicherweise.
Das Problem ist, der König hat uns umgemäht wie Kornhalme. Wo kommt der Vergleich her? Die ganze Zeit machen sie Vergleiche mit Steinen. Und plötzlich so ein.
Den Vergleich könnte ich vermutlich sogar erklären, weil es einfach so leicht war. Und Stein bearbeiten ist ja eine harte Geschichte. Und ich glaube, deswegen haben sie den Vergleich eben nicht gezogen, sondern dass es für ihn halt nicht war, als hätte er irgendwie jetzt Steine klopfen müssen, sondern halt wirklich, als hätte er halt so ein paar wachsende Halme umgenietet.
Aber man hätte schon ein Bergwerk-Ding auch bringen können, zum Beispiel,
wie
keine
Kalkstein
Ahnung.
Oder sowas. Ja. Er hat es umgehauen wie Kalkstein.
Ja.
Das ist etwas, was einfach nicht reinpasst. Die ganze Zeit haben sie wirklich von Staffel 1 an lauter Steinvergleiche gehabt. Und plötzlich ein Kornvergleich, ein Pflanzenvergleich. Also ich fand das sehr suspekt in dem Moment.
Was ich
ist
in der...
Ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen.
Mir schon. Ich habe in dem Moment gedacht gehabt, ist der jetzt auch schon von Sauron besessen? Nee, oder?
Muss ich schauen, wie es in Englisch war. Ich schaue ja die Folgen immer auf Englisch. Weil das kann ja eventuell ein Übersetzungsding sein, wäre ja nicht das erste Mal.
Ja, die Axt, die sie ihm reichen soll zum Schürfen. In Folge 5 oder 6.
Herrlich. Zu dieser Dynamik. Also, letzten Endes, was Durin ja Elrond erzählt, dass er zu Besuch ist und halt sagt so, ja, wir brauchen eure Unterstützung, ansonsten gehen wir halt unter, mal wieder. Warum muss das ganze Heer dann quasi zurückbehalten werden? Torben, du hattest schon gesagt, kann man da nicht einen Teil dahin und einen anderen Teil da? Und er sagt ja schon, ich bin dabei, meinen Vater zu stürzen. Und da denke ich mir, wie soll das denn jetzt Also kriegen wir jetzt wirklich diese Szene, wo er diese Ansprache hält, so wie wir gehen da raus und wir kämpfen gegen Sauron, weil die Ringe tun Böses. Und er hat ja offensichtlich ganz viele Leute damit begeistert. Also ist das wirklich jetzt einfach so platt, dass jetzt gesagt wird, okay, wir nehmen das her, das bleibt jetzt erstmal drinnen und sehen wir dann in der ersten Folge einfach, wie er seinen Vater stürzt oder sehen wir einfach, der Vater gräbt dann vielleicht alleine, der Balrog kommt und snackt den weg und also ich weiß nicht, wie sie das auflösen wollen.
Ich auch nicht. Ich bin dort mit meinem Latein leider noch am Ende bis jetzt. Ich meine, aber was ich auch schon mal von Suspekt fand, ist, dass zwei Durins gleichzeitig da sind.
Ja.
Was es ja eigentlich gar nicht geben kann. Das fand ich auch schon sehr suspekt. Und als ich das erste Mal mitbekommen habe, habe ich schon gedacht, okay, ich meine, die Dynamik zwischen Elb und Zwerg ist toll und so weiter, passt. Können sie ja machen, wenn sie das unbedingt so wollen, meinetwegen. Nur wusste ich dort schon, okay, die Serie hat irgendwelche kleine Probleme, die ich da halt noch auf die Rechte der Dinge, die sie machen dürfen, geschoben habe. Wie zum Beispiel, dass sie am Ende der ersten Staffel nicht Moria sagen durften, sondern nur schreiben durften.
Hm. Ist das so?
Ja, das wurde ja nachbearbeitet später. Die haben ja dann nach der ersten Staffel noch eine Nachbearbeitung der Rechte, was sie dürfen und nicht dürfen, gemacht. Und dann durften sie es auch sagen.
Ja, aber Moria und Khazad Dûm hatten sie an beiden die Rechte. Das ist eher ein Ding gewesen, dass Moria, der Begriff Moria zu dem Zeitpunkt einfach nicht existiert hat. Moria kam ja erst danach, die Bezeichnung, nachdem Moria... Nee, das
hat der Schriftzug hochkommen lassen am Ende der ersten Staffel. In Folge 8 am Ende haben sie Moria geschrieben gehabt auf die Karte. Aber sie durften es nicht sagen. Sie durften es nicht aussprechen, das Wort Moria. Das durften sie erst jetzt.
Komisch. Also
das höre ich auch zum ersten Mal, weil das ist 1:1 drinnen im Buch und da dürfen sie alles draus sagen, schreiben, wie sie es lustig sind.
Nö, scheinbar nicht. Da gab es ein Interview und da hieß es, dass das nicht gesagt werden durfte.
Kann das,
dass es nur schreiben durften.
Kann es sein, dass es vielleicht wirklich daran liegt, dass es erst zu Moria wird, nachdem der Balrog da erwacht ist? Und dass das in dem Interview einfach vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert war? Weil Lukas hatte das ja gerade schon angesprochen, so das ist eigentlich ja noch nicht Moria, sondern Khazad Dûm. Warum auch immer sie es dann möglicherweise auf der Karte schon so dargestellt haben. Das ist dann wieder so ein bisschen das, bis wohin haben sie sich die Gedanken gemacht und bis wohin nicht. Aber dass es nicht ausgesprochen werden kann, dass, wenn sie es aber schreiben dürfen, das würde mich wundern, weil wenn sie es schreiben dürfen, warum dürfen sie es nicht aussprechen?
Weil es auf den Karten draufsteht. Was weiß ich. Jedenfalls haben sie es bei Nachbearbeitung erst gemacht. Genauso das gleiche mit Mordor. Durften sie auch am Anfang noch nicht aussprechen, der ersten Staffel, und erst danach aussprechen.
Ja, aber da war es auch noch nicht Mordor handlungsmäßig, also.
Und nee, das stimmt, aber da haben sie auch am Ende den Schriftzug Mordor gehabt.
Aber es wurde in der Folge auch gesagt.
Nein. Doch. Es wurde nicht ausgesprochen, Mordor, in der letzten Folge. Der
okay, ich glaube, das müssten das wir im Zweifel nochmal. Im Zweifel nochmal nachgucken, wie das da gelaufen ist. Der Schriftzug war da, ob es jetzt gesagt wurde explizit, muss ich ehrlich sagen, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter im Khazad Dûm-Plot. So wirklich bei mir herrscht einfach diese Ratlosigkeit darüber. So Durin, der Vierte, scheint ja irgendwie die Leute in Khazad Dûm jetzt doch irgendwie so hinter sich zu haben. Sein Vater dreht da völlig frei, was ja auch irgendwie niemandem aufzufallen scheint. Also diese Mithrim-Mine, die ja ursprünglich geschlossen wurde, weil es den Berg destabilisiert, weil die einsturzgefährdet ist und so weiter, die ist ja jetzt irgendwie wieder offen, scheinbar auch einigermaßen abgesichert, die Förderung läuft ja. Und da unten ist ja wirklich kein Schwein, nur Durin der Vierte und dieser verteidigen das, dann kommt Na'vi, wird dann von den Fledermäusen in der letzten Folge verscheucht, kommt dann wieder und sagt jetzt, ja, dein Vater ist durchgeknallt, ne, wir sind jetzt auf deiner Seite, und als nächstes, Lukas, du hattest das angesprochen, sehen wir eben nicht, wie Durin die da niedermetzelt, obwohl es vielleicht ganz gut gewesen wäre. Und wir kriegen halt den Cliffhanger. Oh mein Gott, ich muss mich entscheiden zwischen dieser und Elrond. Aber wenn ich jetzt das Heer wegschicke, dann geht Khazad Dûm auf jeden Fall unter. Und da denke ich mir, was machen eigentlich und was kriegen diese ganzen Zwerge, die ja scheinbar doch irgendwie da sind, eigentlich mit und was nicht? Und auch, wie sind die Distanzen, die da gegangen werden in Khazad Dûm? Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das fand ich diesmal im Zwergenplot echt nicht gut gemacht, obwohl ich den Plot an sich sehr mag. Wie steht ihr so dazu?
Ja, ich meine, das Distanzenproblem in Khazad Dûm ist ja, das hat mir in Folge 6 war das, glaube ich mal, oder 5, da hat man einmal eine schöne Kamerafahrt gehabt, dass man ein bisschen Distanzen hinbekommt. Also das hast du der Mine runter nicht, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man nicht weiß, wie weit die gehen. Das fehlt mir auch, dass man da digitale Kamerafahrten hätte machen können, dass man das weiß. Aber ja, das mit den Kommunikationen ist ja allgemein in der Serie ein Problem. Das Einzige, was man mal wirklich erfährt, ist in Staffel 1, dass Gil-galad mal diesen Rundbrief aussendet, dass jetzt der Krieg offiziell vorbei ist und dass jeder zurückgehen kann. Aber ansonsten passiert mit dem Volk eigentlich nie Kommunikation. Hm. Ich meine, man muss auch sagen, wir betrachten natürlich immer die Handlung aus Sicht des Adels mehr oder weniger, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Aber ja, mit dem Volk, vielleicht in Numenor, da merkt man es ein bisschen, aber bei den Zwergen, die sind halt da, dass die Steuern zahlen.
Es und sich zu Tode arbeiten sollen.
Ja, was denkt ihr so im Allgemeinen? Wie lösen sie jetzt diesen Zwergenplot? Sehen wir vielleicht ganz überraschend in der 8. Folge, dass die Zwerge, wenn auch etwas verspätet, doch vor Eregion auftauchen, weil ansonsten kann ich mir zum Beispiel schwer vorstellen, wie soll dieser Eregion-Plot gelöst werden, wenn da jetzt noch 30 Elben sind, inklusive Gil-galad, die da auf diese riesen Ork-Armee zugerannt sind, plus ein Elrond, der halt völlig durch ist und Orks, die halt schon in die Stadt eindringen. Und auf der anderen Seite halt...
Vorstellen.
Ich habe ja? Da so eine Vermutung.
Also wir wissen ja, dass...
Wir wissen ja, dass Galadriel durch einen Zwergentunnel aus Eregion flieht. Was ist, wenn in Moria jetzt der Balrog kommt und die Zwerge alle durch diesen Tunnel fliehen müssen?
Ei, da hätten sie besser die Werwürmer genommen, ginge schneller.
Also soll es ein Tunnel von Moria oder von Khazad-dûm nach Eregion geben?
Ich meine, wo soll ein Zwergentunnel sonst hin?
Ja.
Dann hätten sie sich sehr schnell...
Ich bin gespannt.
Die ganzen Probleme, die mir damit entstehen, die schieben wir mal ganz weit weg.
Müssen wir.
Also laut Bücher bzw. der Briefe geht es ja so ganz anders aus dort. Von daher kann man sich darauf eigentlich gar nicht mehr beziehen, weil die eine komplett neue Story erfunden haben.
Ja. Das ist ja generell auch so ein bisschen so eine philosophische Frage, wie gut kann jeder Einzelne irgendwie mit der Serie leben? Aus welcher Perspektive guckt man so ein bisschen drauf? Ist das halt so, oh, man steckt ultra tief in der Tolkien-Materie und ist vielleicht, im Internet geistert ja diese Bezeichnung Tolkien-Purist immer mal wieder rum, die ja auch die Filme oder so ablehnen, weil die sagen, ja, nee, nicht in Tolkiens Sinne, etc. pp. Ist das vielleicht eher so ein Stück weit, ich sag mal, behaupte ich jetzt mal einfach, wenn es anders ist, dann widersprecht mir gerne, so eher in unserer Ecke angesiedelt, die zum Beispiel dann auch Adaptionen wie zum Beispiel die Filme an sich ganz gelungen finden und jetzt an der Serie halt so ein bisschen knapsen, weil wir halt so grob oder auch ein bisschen besser wissen, was ist im zweiten Zeitalter eigentlich alles abgegangen und wie sind bestimmte Personen oder Völker auch drauf und vieles davon findet sich dann in der Serie halt nicht oder anders oder platt dargestellt, was dann gegebenenfalls zu einem gewissen Unbehagen führt. Aber ja, ich denke auch, so von dem, was wir eigentlich wissen, können wir uns in weiten Teilen verabschieden.
Ich finde, ich meine, in der Serie dürfte kein Herr der Ringe draufstehen.
Ich meine, man muss auch sagen, vor allem was den Eregion-Kriegsplot angeht, kann man ja sagen, dass Tolkien da nie selbst eine wirkliche Version geschrieben haben. Da gibt's, wenn man sich Nachrichten aus Mittelerde, Kapitel Galadriel und Celeborn ansieht, gibt's da irgendwie 5 verschiedene Enden. Bei den Briefen kommen auch nochmal 2 dazu. Da war er sich nie mit sich selbst einig, was da ist. Natürlich, in der Serie ist es nochmal anders. Aber das finde ich tatsächlich weniger schlimm als andere Sachen, die da schon verbrochen wurden. Das ist in meinen Augen, was da jetzt falsch läuft, mehr oder weniger alles nur noch Folgefehler.
Mhm. Würde ich im Großen und Ganzen so mitgehen. Ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal zu diesem Einbruch von Elrond da zurückkommen auf dem Schlachtfeld, weil der mich ehrlich überrascht hat. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, so diese Freundschaft zu Durin oder so wird aufgebaut und ist auch dick und er verlässt sich halt total darauf. Aber ist ja nun nicht der Typ in dieser Serie, auch nicht in dieser Schlacht bisher, der dann auf einmal einknickt und sagt, so jetzt ist das Ding verloren, wenn seine eigenen Leute da noch kämpfen, insbesondere sein eigener König da noch am Kämpfen ist. Das fand ich wirklich befremdlich.
Das kann man aber mit der Lore begründen.
Hau raus.
er muss ja Bruchtal gründen. Also in den Büchern, in den Anhang ist so, er wird von Gil-galad in diese Schlacht gesendet. Gil-galad ist eigentlich selbst nicht dabei. Aber weil Eregion so überwältigt wird von Sauron, zieht sich Elrond zurück nach Norden und gründet da Bruchtal. Und das wird jetzt wahrscheinlich mit Anfang der nächsten Staffel passieren. Der wird jetzt abhauen.
Und dazu musst du bedenken, sein Pferd ist tot, Elend Galadriel ist tot und sein bester Kumpel, der olle Zwerg, kommt auch nicht mit seinen Truppen an. Oh, und jetzt schaue ich mal kurz um und ach Gottchen, wir sind nur noch 10 Elben übrig von meinem ganzen Heer von zigtausend. Ja, okay, klick. geisteskrank, abgenippelt, fertig, Knockout. Ich will nicht mehr. Vielleicht hat er gerade Burnout. Ich weiß es nicht. Also zu dem, was wir bisher in der Serie gesehen haben, passt es natürlich nicht. Weil da wird er anders dargestellt. Aber zu dem, was wir eigentlich so als Menschen, wenn uns das passieren würde, erleben würden, könnte ich mir das schon so vorstellen. Dass er dort einfach mal einen kurzen Durchhänger hat. Von, sagen wir es mal, 200-300 Jahren.
Ja, bei Menschen würde ich mitgehen. Aber ich finde die Erklärung von dir, Lukas, sehr schön, dass er halt irgendwie quasi nach Bruchtal muss, beziehungsweise Bruchtal gründen muss.
Ich würde in diesem...
Ja? Nee, mach du.
Ja, vielleicht wird er auch in diesem Serienplot auch von Gil-galad geschickt, weil Gil-galad ist ja hier jetzt da. Vielleicht schickt er ihn ja auch noch weg.
Da bin ich echt gespannt. Weil, also Problem, was ich halt sehe, sind diese, sagen wir von mir aus, 30 Elben, die da alleine gegen dieses Ork herkämpfen. Und man sieht ja schon von der Hälfte, dass sie niedergemetzelt wird. Und ich glaube, Tim hatte das relativ zu Anfang mal erwähnt. Galadriel ist mit den neuen Ringen unterwegs. Adda hat den Elbenring von Galadriel. Und alle wollen so irgendwie Ringe haben. Ob das dann vielleicht irgendwie so ein mieser Tauschhandel wird. Und da bin ich schon so am Überlegen. Das Erste, was ich mir gedacht habe, oh Gott, jetzt kriegt Adda den Ring. Jetzt müssen sie es irgendwie managen, dass Annatar den später nicht kriegt. Das heißt, treffen Adda Annatar, möglicherweise unwahrscheinlicher geworden. Plus, im Endeffekt, Adda fallen jetzt Elrond und mit Sicherheit auch Gil-galad in die Hände. Und die wird er als Geiseln halten, sinnvollerweise. Insofern, ich halte einen Tauschhandel in irgendeiner Art und Weise so nach dem Motto, pass mal auf, ich, Galadriel, ich würde dann den Elrond und den Gil-galad und meinen Elbenring wieder nehmen und guck mal hier, du kriegst die frisch geschmiedeten 9. Und damit kannst du Annatar rauslocken und dann kommt Annatar am Ende so an die 9 Menschenringe.
Also ich fände es ehrlich gesagt sehr billig, ich glaube aber auch nicht, dass es so kommen wird, weil es gibt ja noch Szenen aus dem Trailer, wo wir sehen, wie Galadriel gegen Sauron kämpft. Und ich glaube, dass das eher das ist, was wir dann noch in Folge 8 sehen werden. Und das spricht natürlich gegen die von mir selber aufgestellte Theorie, die ich aber auch nur aufgestellt habe, um so ein bisschen Angst unter den Leuten zu schüren.
Toll. Ja. Bei mir hat's geklappt.
Blödsinn. Dafür will Adar die Ringe haben. Für die Krone, weil sie ja gesagt haben, mit Morgoths Krone und den Ringen kann sie Sauron eventuell für immer vernichten. Dafür will er sie haben.
Ja, aber darum kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er die Menschenringe eintauschen würde gegen den Elbenring. Dafür ist ihm, glaube ich, der Elbenring zu wertvoll und dafür
eben, ja.
Da bringen ihm, glaube ich, die Menschenringe nichts.
Aber interessant, er hat ja die Möglichkeit auf 2 der 3 Elbenringe, weil Gil-galad hat ja auch einen, der wird ja gerade auch mehr oder weniger gratis von Franco geliefert, aber die letzten hat ja Círdan. Und also den hat mal sehen, was da, ne, vielleicht kommt der ja irgendwie, ist mit dem Paddelboot nicht durchgekommen,
so bricht der Damm.
Weil der Fluss ist ja gesperrt so. Da bin ich mal gespannt. Also wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass er die 3 Elbenringe haben möchte und wenn das von Anfang an sein Plan vielleicht auch war, das ist ja völlig absurd. Also gut, Eregion angreifen, obwohl er weiß, die Ringe sind da nicht mehr, aber er muss ja auch irgendwie, also er kann ja nicht den Plan haben und wenn es sein muss, dann bringe ich alle Elben um. Also, da bin ich gespannt. Ich finde den Gedanken, dass er das für die Krone braucht, finde ich gut. Das würde ja auch passen. Es waren ja auch drei Steine drin. Aber
ist ja, wild.
Lass, ja. Ich meine, das ist auch so eine schöne Szene. Am Ende sagt Ada zum besiegten Elrond ja auch hier, denk an die Worte von Rumil und dann irgendwie sowas, führe nie Krieg im Zorn. Und ich denke mir, Moment mal, der Typ ist doch die ganze Zeit pisst. Er führt doch selber Krieg im Zorn.
Ja.
Und
aber dabei ist er sehr gelassen.
Ja, aber nur oberflächlich, glaube ich. Weil so dieses völlige so, ich werde jetzt Eregion vernichten, weil da ist Sauron drin und ich muss Sauron verzichten, das ist ja nichts anderes als aus einer zornigen Motivation raus. Also da widerspricht er sich ein weiteres Mal selber. Tim hatte ja schon gesagt, so Ada versteht er nicht. Ich kann ihn da nachvollziehen, weil so dieses ja, ich will ein Land für meine Kinder, dann höre ich von Sauron, dann will ich Rache, dann tüte ich nebenher, obwohl Sauron das will, Eregion ein, versuche irgendwie die Elbenringe zu kriegen und belehre Leute noch darüber, in welchem Zustand sie besser keinen Krieg führen. Also, da ist schon
aber viel. Aber Ada will doch keine Rache. Ada will doch, dass Sauron vernichtet wird, damit Sauron nicht die Orks unterwerfen kann, weil er ja Angst hat, dass Sauron dann die Orks benutzt.
Okay, Rache ist das falsche Wort, das stimmt. Hast du recht.
Ich glaube ja, also die Serie will uns weiß machen, er tut alles ja aus Liebe für die Orks. Weil er hat ja von Sauron seine Kinder gekriegt.
Die Serie ist seine Motivation.
Ja, genau. Und er opfert seine Kinder halt, das sagt er ja auch selber in dieser Folge, deswegen, weil er nicht will, dass sie unter Saurons Herrschaft geraten, deswegen genau. Lieber tot als unter seiner Herrschaft.
Genau.
So. Kann man ja soweit schon verstehen. Aber was er ansonsten da abzieht und wie er das macht, ist sehr fragwürdig. Und er hätte es bestimmt viel, viel bessere Wege auch für die Serie gegeben, das zu machen, als dieser Weg.
Paar letzte kleine Abfragen hätte ich so Richtung Prognose gehend. Also erstmal, es sind ja viele Leute, also jetzt nicht unbedingt namentlich, aber sehr klar getötet worden in dieser Folge.
Mehr oder
Arondir gegen Ada. Also klar, Arondir wird da abgestochen, aber der kriecht danach noch so ein bisschen über den Boden. Für mich sah das jetzt eher so aus, als würden wir den nochmal wiedersehen. Ich glaube, Tim hatte am Anfang der Folge auch den Verdacht geäußert. Wie seht ihr das? Arondir sehen wir noch mal wieder, also lebendig?
Ja. Ja, denke ich auch.
Ich mich auch dafür aus. Das wäre zu schnell, platt. Selbst für die Serie wäre das, also ist das definitiv zu schnell, zu platt. Also da hat ja die Rian einen schöneren, epischeren Tod bekommen als Arondir. Also das wäre...
Ja, sein Tod hat mich so sehr an Han Solo erinnert. Irgendwie. Ja, das ist egal. Der Tod war völlig sinnfrei.
Aber egal. Stimmt.
Ich fände es witzig, wenn sie einfach durchziehen würden. So, zack.
Also, sie wollen uns sagen, er ist tot. Glaube ich denen auch nicht wirklich, weil sie haben ihn so aufgebaut im Grunde genommen. Als den totalen Kämpfer, den Legolas der früheren Zeit, den Superhelden Orks, schon den Superhelden Elben überhaupt, und dann stirbt er so lächerlich, ohne wirklich richtig zu kämpfen?
Ist wie Isildur tot in der ersten Staffel.
Ja.
Dann, nicht ganz was so. Denkt ihr? Auch etwas, was mich ein bisschen ratlos zurückließ. Navi kommt ja zu Durin und sagt, ja, hier, dein Vater war da, der hat die Männer abgewechselt. Und Durin das erste, was mit dieser? Ja, die ist noch da, die meinte, ich soll dir Bescheid sagen. Warum auch immer er die Leute von Navi halt geklatscht hat, aber dieser nicht, würde mich mal interessieren, auch wie sie das auflösen, aber denkt ihr, dieser sehen wir nochmal wieder? Vermutlich, oder?
100%.
Ja, jeden.
Auch. Wenn nicht, dann hätten sie sich den Moria-Khazad-Dûm-Plot völlig zerstört.
Glaubt ihr auch, dass sie überleben wird?
Ja.
Also, ja. Diese Staffel auf jeden Fall.
Oder wird das eher der Schicksalsschlag?
Nee, ich glaube, dafür ist der Charakter auch einfach zu beliebt und bis jetzt so gut angekommen. Ja. Also das werden sie nicht machen.
Ich glaube auch, dass sie sich nicht trauen, dass allgemein wichtige Charaktere, ich meine, mit ihr hätten sie komplette Freiheit, aber ich glaube, das trauen sie sich einfach nicht.
Die Chemie zwischen den beiden, zwischen Durin dem Vierten und dieser ist einfach so großartig. Also ich liebe die, wenn die zwei zu sehen sind, ich liebe das wirklich. Das ist meiner Meinung nach echt toll.
Ja, bin ich auch dabei, mit Sicherheit eins der Highlights der Serie.
Da können sie dieser nicht rausnehmen. Das dürfen sie einfach nicht.
Gut, dass wir nicht bei Game of Thrones sind. Ja, was werden wir von Caleb Brimbor noch sehen? Werden wir wirklich viel sehen oder wird das eher eine kurze Geschichte in der nächsten Folge oder wird das vielleicht auch einfach gar nicht gezeigt und wir haben Caleb Brimbor das letzte Mal gesehen?
Ich will eine gute Szene haben. Mehr brauche ich nicht. Ich will eine gute Szene, dass der stirbt.
Ich will sein Tod haben.
Nee, nee, wirklich. Ich finde, der ist vor allem die Staffel die Hauptperson. Und ich will, dass der ein würdiges Ende bekommt.
Ja, ein würdiges Ende wäre wirklich schön für ihn. Ja. Weil er hat ja sehr viel unwürdiges Verhalten an den Tag gelegt, leider. Und deswegen wäre das wenigstens etwas, mit dem man den Charakter wie es ein bisschen etwas geben könnte. Wobei ich sagen also, muss, diese Folge war es in Ordnung, aber die Folgen davor war das ja wirklich schlimm.
Ich glaube auf jeden Fall, dass wir ihn definitiv nochmal sehen werden. Da, also sie können ihn jetzt nicht einfach nicht mehr zeigen und dann sagen, ja, der ist tot. Das wäre ein bisschen lame. Aber ob sie ihn jetzt wirklich in der nächsten Folge dann nur noch eine Sequenz zeigen und dann direkt über den Jordan schicken oder ob sie ihn vielleicht doch nochmal irgendwie entführen. Also ich kann mir beides durchaus vorstellen.
Bleibt spannend. Habt ihr noch Punkte oder fällt euch eine Szene ein oder so, über die wir unbedingt noch reden müssen? Ansonsten würden wir, glaube ich, langsam Richtung Ende kommen. Ja, ich sehe da schon wenige.
Also, ja, tatsächlich würde ich gerne noch über etwas reden. Und zwar, als sich der Gute den Finger abschneidet. Das fand ich total sinnlos, weil ich meine, er hat das ganze Schmiedewerkzeug. Er kann diese Handfessel eigentlich öffnen. Er hat sich schon ein bisschen gedehnt. Er hätte dieses Werkzeug, dieses Schneidewerkzeug auch benutzen können, um vielleicht die Kette durchzuschneiden. Warum tut er das nicht?
Das habe ich auch nicht verstanden, warum er die Kette da nicht reingelegt hat.
Also ich habe da gesessen und gedacht, nur wegen der Dramaturgik macht man so einen riesen Logikfehler. Ich meine, eine riesen Schmiede. Die wollen auch nicht erzählen, dass sie das Metall nicht durchbekommen können. Selbst wenn es ein magisch verstärktes Metall ist, müsste er es doch in dieser Scheißschmiede geknackt kriegen.
Man muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt ist der Mann absolut gebrochen und geistig weg.
Ja.
Aber so geistig weg kann man doch als Schmiedemeister gar nicht sein, um auf sowas nicht zu kommen. Er hat ja schon angefangen, damit darum zu machen.
Ja, und er hat gesehen, dass es nicht geht und er hat auch begriffen, ich muss hier möglichst zügig raus. Ja. Und ich denke, dass das in dieser Kombination, gerade dieser Zustand des, ich sag mal, näher dem gebrochen als dem nur angeknackst zu sein, dann zu sagen, nee, ich muss hier schnell raus, diese Ringe müssen aus der Reichweite von Sauron und er kriegt das nicht durch, er versucht es und dann sagt er, scheiß drauf, ich bin stärker, tschüss, Daumen. Und dann hinfort mit mir und den Ringen.
Ja, aber dann sagt der Sauron später noch, ja, die Ringe sind außerhalb deiner Reichweite.
Ja.
Warum sagt er ihm das? Lass ihn doch suchen, den Volltrottel in der Schmiede.
Aber das passt, finde ich. Auch, dass er dann sagt, und das ist so der Punkt, wo ich sage, da ist er halt wieder ziemlich geil drauf. Mal unabhängig davon, dass er diese zwei Katapulttreffer da indirekt überlebt, dass er zu Galadriel sagt, nee, du nimmst den Bums jetzt und siehst zu, dass du die wegschaffst und ich verschaffe uns hier nochmal Zeit. Der weiß genau, er ist durch. So, und geht dann halt nochmal hoch. Und schindet da Zeit. Weil er sieht ja auch, dass Sauron die Schmiede schon durchsucht hat. Und er weiß auch, okay, der wird mich so oder so finden und jetzt setzen wir den fest, dass das vielleicht ein bisschen naiv ist bei dem, was er bisher geschafft hat, okay. Aber das kann ich zumindest nachvollziehen. Gerade ja, noch mit seinen sechs Kriegern oder so.
Dass die Ringe jetzt nicht mehr innerhalb seiner Reichweite sind, das verstehe ich halt nicht.
Ja, aber
lass
das ist
ihn doch
ja
weitersuchen. Nee, ist es nicht. Lass ihn weitersuchen. Der hätte so viel Zeit schinden können mit der Suche von Sauron. Sauron hätte die ganze Stadt zerlegen müssen, um diese Ringe zu finden, bis er gemerkt hätte, die sind gar nicht mehr in der Stadt.
Ja, aber das ist dann möglicherweise einfach nochmal so dieser so, ne, du hast mit mir so viel angestellt und trotzdem bist du nicht zum Erfolg gekommen und das zeige ich dir jetzt nochmal ganz deutlich.
Ja, trotzdem dumm. Total dumm. Wenn man Zeit schinden will.
Lukas, du hattest eben gewunken.
Ja.
Du würdest auch gerne noch über etwas sprechen.
Mirdania, denkt ihr, sie ist tot?
Ja.
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 Du denkst nein? Fragezeichen?
Sie wurde halt so irgendwie aufgebaut, als wäre sie mit Galadriel irgendwie assoziiert. Ich bin so fest davon ausgegangen, dass sie Celebrian ist. Deshalb war ich so überrascht, als das passiert ist. Aber man hat eben nicht gesehen, wie sie stirbt. Man hat gesehen, wie der Ork ausholt und auch auf irgendwas niederschlägt. Aber Offscreen-Toten glaube ich nicht.
Man hat ja, aber ich glaube, das haben sie nur nicht gezeigt, wegen der Altersfreigabe.
Wegen FSK, ja.
Weil sie ja weiterhin 12 sein wollen. Da haben sie ja vieles nicht gezeigt.
Ja, aber
ich bin gespannt. Also, jetzt, wo du es so sagst, ich würde es feiern, wenn sie wiederkommt. Einfach nur, weil du es gesagt hast. Weil ich einfach sehr, sehr davon überzeugt bin, dass sie tot ist, dass sie es nicht gezeigt haben, um halt hier nicht das blutige Gemetzel aus der ersten Perspektive zu zeigen. Und ich sag mal so, die Reaktion von Kele Brimbor war ja schon so scheiße, was haben wir hier angerichtet? Und ich glaube, das bezog sich nicht nur auf den Sturz.
Ja, true.
Aber es bleibt ja auch noch deine Celeborn-Theorie.
Ja. Ich meine Theorie davor wäre halt gewesen, dass die 30 halt irgendwie dann in der Region treffen und dass so eine Happy Familienfeier plötzlich wird.
Das wär's, ey. Fällt euch noch was ein? Sonst würde ich langsam zum Ende kommen, wirklich.
Ja, ich glaube, nächste Folge wird hektisch.
Wir haben mit Sicherheit. Ja.
Wir haben noch das Ganze mit dem Stranger im Osten, da muss noch irgendwas passieren. Numenor weiß ich nicht, aber Eregion auf jeden Fall noch was, bei den Zwergen noch. Galadriel, die noch irgendwo unterwegs ist, also da muss passieren.
Ich habe tatsächlich dieselbe Befürchtung wie bei der letzten Staffel, dass jetzt die letzte Folge wieder sehr, dass da alles unbedingt in diese Folge reingequetscht werden muss. Und dass diese Folge sehr, sehr voll wird. Also ich fand diese Folge tatsächlich sehr positiv, dass es eben nur diese drei Handlungsstränge mehr oder weniger waren, mit ein paar Seitenarmen. Das fand ich, wie gesagt, sehr viel besser, dem Ganzen zu folgen. Meiner Meinung nach generell das zweitgrößte Problem, sag ich mal, der Staffel oder generell der Serie, dass es zu viele Handlungsstränge parallel gibt. Das größte Problem natürlich die Zeit, was mich eben zu der Befürchtung der letzten Folge bringt. Dass sie sich eben mit dieser Zeit, die sie nur zur Verfügung haben, dass sie sich da selbst die meisten Probleme mitschaffen. Ja.
Ja, steht zu befürchten.
Ja, man merkt, finde ich, auch, dass die Folgen mit weniger Handlungssträngen allgemein besser sind. So war ja auch so Folge 6 war ja auch, Folge 5 waren ja auch nur drei Handlungsstränge, war super. Und ja, allgemein alles mit Stranger oder den Hobbits ist sowieso, ugh.
Na, ich finde das nach wie vor interessant, muss ich sagen.
Man weiß halt einfach noch nicht, wo es hinführt. Ich bin dem Ganzen noch sehr relativ offen gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man einfach noch zu wenig weiß, wo das hinführen soll. Aber ich ist jetzt auch nicht bei der Folge.
Ich habe den Gefühl, dass ein Riesendesaster führt.
Ich glaube, dass es relativ sicher zur Gründung des Auenlands irgendwie führt.
Ja, aber wie man das zusammenführt.
Das steht in den Sternen, aber zumindest nachdem ich den Haarfuß und Stranger-Strang quasi die ganze erste Staffel nicht wirklich verstanden habe, habe ich jetzt zumindest Ideen, wo es hingehen könnte, jetzt,
wo sie die Starren drin haben.
Genau.
Ja nur noch die Fallbeute.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende. Die Serie ist es noch nicht ganz, zumindest die Staffel nicht. Die geht nächste Woche weiter. Dann gibt's die 8. und letzte Folge. Auch die wird hier wieder besprochen. Wieder mit vielen lieben Gästen. Apropos viele liebe Gäste, erstmal ein ganz großes Dankeschön an euch drei, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr die Serie geschaut habt und dass ihr uns an euren Gedanken habt teilhaben lassen. Ich fand's klasse. Jede dieser Runden mit Gäste ist ein bisschen unterschiedlich, weil neue Gesichter, neue Folge und für mich immer ultra aufschlussreich, auf was für Dinge ich dann noch gebracht werde und komme oder was für Perspektiven ich dann miterleben darf, wo ich denke, boah, das ist eine coole Sichtweise oder ey, gutes Argument, das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Also für mich ultra bereichernd und dafür ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch.
Danke für die Einladung.
War mir ein Vergnügen dabei zu sein, mal wieder.
Für mich ganz besonders als Podcast-Neuling.
Ich finde, du hast dich hervorragend geschlagen.
Jetzt berühmt.
Ja, an der Stelle hoffentlich euch, die ihr uns zuhört, hat die Folge auch gefallen. Hoffentlich geht's euch ähnlich wie zumindest mir. Neue Erkenntnisse, neue Sichtweisen, ein paar Punkte, die man selber vielleicht nicht bedacht hat. Und ja, an euch die obligatorische Empfehlung, sofern das nicht passiert ist, lest die Bücher. Schaut die Filme, hört die Hörbücher, schaut mal in die Amazon-Serie rein, gerade besonders aktuell und hört gerne auch weiter uns, also Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Aber wir haben ja Gäste und deswegen schaut auch bei denen mal rein. Und ich würde sagen, ihr dürft euch auch gerne nochmal selbst beweihräuchern und bewerben hier. Lukas, vielleicht magst du einmal anfangen.
Ja, also gerne auf YouTube schauen, die alten Sachen durchschauen. Irgendwann in diesem Jahr kommt noch ein größeres Video. Vielleicht. Ja, ansonsten bei der DTG. Jede Woche bin ich auch dabei bei den Folgenbesprechungen.
Torben?
Ja, hört mal bei uns rein, beim Herrn der Ringe pro Minute, wie ihr die Filme mögt vor allem. Und ja, mehr gibt's eigentlich da auch nicht zu sagen. Wir haben unseren Spaß, ihr hoffentlich dann auch.
Katie, ja, du bist quasi ganz neu.
Mich gibt's nirgendwo sonst. Exklusiv.
Aber trotzdem sehr, sehr schön, dass auch du da warst. Und ich
möchte mich deinen Dankes wünschen für unsere Gäste natürlich gerne anschließen.
Wunderbar. Da würde ich sagen,
immer wieder gerne.
Hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Wunderbar. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüsseldorf.
Tschüssi.
Eine Hör die Ringe Produktion 2024.